Trekkäse. Der Star Trek Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 12. Episode von Trekgasm. Heute sprechen wir über die Folge 7 von Star Trek Picard, Nepenthe, und angetreten ist die volle Mannschaft von Trekgasm. Zum einen, zwischen Umzugskartons sitzt der TJ. Hallo TJ.
Hallo.
Dann ist da Frau Dunderklumpen.
Guten Abend zusammen.
Und Ellen Erdinger ist natürlich auch wieder da.
Hallo, ich bin auch gerne mit beim Team dabei. Yay.
Ich hab's schon erwähnt, TJ, du sitzt zwischen Umzugskartons. Wieso, weshalb, warum kann man, glaube ich, auf deinem Twitter-Account verfolgen, denn du ziehst um, weil sonst bräuchtest du keine Umzugskartons.
Genau. Ich ziehe nächstes Wochenende quer durch Deutschland und deswegen ist jetzt hier gerade ein bisschen leer. Nächstes Wochenende bin ich dementsprechend nicht verfügbar, weil das neue Haus hat nächstes Wochenende noch kein Netz. Und aber zum Staffelfinale bin ich dann nochmal in München.
Genau. Apropos Staffelfinale, das ist eine gute Überleitung, denn zum einen zum Staffelfinale wird bei uns vorbeikommen ein lieber Kollege von mir, Star Trek und auch Star Wars Nerd, das Haar aus der Kuh, nämlich Dominic Hammes, wird zum Staffelfinale bei uns zu Gast sein. Wer aber vorher schon Zeit hat und in der Nähe von Köln wohnt oder nach Köln reisen möchte, kann am 28.03. nach Köln kommen, denn da haben die Kollegen von Discovery Panel ein Live-Event.
Ich habe aber eine Frage an dich. Wenn du sagst, der Dominic Hammes ist der Haar aus der Kuh, was bedeutet das für mich als Uneingeweihte?
Was bedeutet? Die Medienkuh hat eine sehr spezielle Schreibweise von Kuh.
Und was ist die Medienkuh?
Die Medienkuh ist ein Podcast rund um Medien oder, wie es so schön heißt, rund um Film, Funk und Fernsehen.
FFF. Beautiful. Ja, und da hat der mitgemacht.
Da macht er auch immer noch mit.
Ah, gut. Und jetzt wissen es auch, können es auch alle verstehen. Wunderbar.
Genau. Geht irgendjemand von euch, fährt irgendjemand von euch nach Köln? Du bist ja Düsseldorf ein bisschen näher dran.
Ich überlege es. Ich muss halt schauen, wie es bei mir organisatorisch hinhaut. Aber es ist auf jeden Fall, sagen wir mal, so 90% möglich, dass ich da bin.
Wer sonst von euch noch hingehen möchte, kann einfach in die Shownotes gucken. Wir verlinken alles, was ihr wissen müsst dafür. Dann hat jemand von euch Feedback bekommen zur letzten Folge? Ich frage mal, weil im Dokument nichts drinsteht.
Ich wollte gerade sagen, ich war ja letztes Mal nicht da. Ich hätte quasi Feedback selber zu geben. Und ich fand die Runde super. Und ich hoffe, dass wir das Tao Tao auf jeden Fall uns als Kommentatorin erhalten bleibt und vielleicht auch gerne wieder bei uns vorbeikommt. Vielleicht auch mal, wenn ich da bin. Ich fand das auf jeden Fall ziemlich cool. So.
Super. Jetzt hat auch viel Spaß gemacht.
Ja, das hat man gehört.
Ich hatte kein direktes Feedback, aber ein paar Diskussionen über die aktuelle Folge auf Twitter mit Leuten, die uns auch hören. Vielleicht kann man das als größeres Feedback, kann man im größeren Rahmen als Feedback mit dazu zählen. Da werde ich aber, während wir über die Folge reden, vielleicht nochmal kurz einschmeißen, was da die Diskussion war. Das war zu spezifischen Dingen aus der Folge. Ja.
Okay, dann was haben wir denn so in der letzten Zeit geschaut? Du machst gerade einen großen Disco-Rewatch, konnte man auf Twitter verfolgen.
Ja, mit einem lieben Freund, der Disco noch nicht gucken konnte. Und da treffen wir uns jeden Samstagabend und gucken so 5 bis 6 Folgen im Bulk und dann natürlich vorher die neueste Picard-Folge. Und da haben wir also gerade Staffel 1 beendet. Und währenddessen, es war sehr lustig, weil Darf ich vorauf, weil es war sehr lustig, weil er hat den Tod von Hugh Culber halt mitbekommen, also Spoiler für Discovery, da habe ich ihn also angegrinst, weil er ein paar Folgen vorher, als wir Picard geguckt haben, eben auch einen anderen schlimmen Tod von einem, ja, Hugh miterleben durfte und hat er auch gesagt, so, oh scheiße, Double Hugh. Und ja, es ist immer schön, wenn man selbst die ganzen Plot-Twists und Sachen schon kennt und dann sieht man die so, wie der andere Mensch neben einem anfängt, sozusagen auf gut Deutsch gesagt, Backsteine zu scheißen, weil gerade wieder was ganz Krasses passiert. Das ist wunderschön. Das hat man zwei Kinos auf einmal. Genau, ansonsten habe ich auch ein paar alte TOS-Folgen wieder geguckt und TNG-Folgen.
TJ, hast du irgendwas außer Umzugskartons geguckt oder?
Naja, ich habe letztens, als ich irgendwann mal völlig platt in der Ecke lag, noch ein bisschen weiter The Orville geguckt, aber ansonsten.
Genau, da ist die erste.
Noch ein paar schöne. Genau, habe ich noch ein paar ganz nette Science-Fictions-Hörbücher gehört. Das geht auch gut während dem Umzugskartons packen.
Genau, The Orville ist bei Prime Video drin, also wenn ihr mit Picard durch seid, könnt ihr auch mal darüber schauen, deutsche und englische Tonspur, also alles, was man eigentlich möchte. Britt, du hast wieder eine hübsche Doku ausgegraben.
Ja, zufällig, ist schon, ich glaube, ein Jahr alt, heißt I Am Human und geht, und das fand ich, deswegen habe ich es erwähnt, weil ich finde, es passt so ein bisschen auch jetzt zum Thema Picard und so, geht um eben künstliche Intelligenz, beziehungsweise darum, wie Menschen mit Hilfe von Technik es schaffen, Krankheiten, Defizite, Dinge, die eben nicht funktionieren, dazu zu bringen, dass sie funktionieren. Also das heißt, zum Beispiel, es geht halt um Gehirnforschung und da war ein, ich weiß gar nicht mehr, welche Krankheit er hatte, ich glaube, es war sogar ALS. Und und da hat man eben also quasi eben so eine Art Computer, Mini-Computerplatine ins Hirn eingepflanzt, damit das Gehirn und dessen wie sagt man, Signale gelesen werden können. Und da geht's also um so wirklich so am Rande der Forschung quasi, zwischen Science Fiction und Forschung. Da ging's um solche Dinge. Und das war ein Beispiel. Es gab vier verschiedene Beispiele. Und dann gab's noch eine Frau zum Beispiel, die wie heißt das, wenn du, ach Gott, es ist so geil, dass mir das jetzt nicht einfällt, wenn du Sachen vergisst.
Schaut's
an Demenz, die an Demenz leidet, so viel dazu. Und die dann eben auch mit Hilfe von bestimmter Technik eben, also dagegen arbeiten konnte und so weiter. Das war sehr, sehr spannend, es war sehr, sehr interessant und ich kann das empfehlen. Also so ein bisschen, es bindet sich so ein bisschen ein, so ins Thema künstliche Intelligenz, Computer, Cyborg. Wie ist das, wenn eben Mensch und Technik sich miteinander verschmelzen und versuchen, Dinge zu erarbeiten, die es halt noch nicht gibt, zum Besseren der Menschen, sagen wir mal so. Ja, also fand ich sehr gut, fand ich sehr spannend und kann ich weiterempfehlen.
Genau, wenn euch das Lust gemacht habt, Link findet ihr in den Shownotes, ist auf YouTube verfügbar.
Und dann möchte ich da, du Marcel ja auch intern gesagt hast, wenn man schamlos mal Dinge pluggen und bewerben will, Leute, die sich für genau dieses Thema interessieren, was in diesem Doku abging, I Am Human, kann sich zum Beispiel auch beim Cyborgs e.V. melden. Cyborgs.cc oder auch Cyborgs e.V. auf Twitter sind wir unterwegs und wir sind quasi eine Lobbygruppe für genau, also PatientInnenrechte und eben auch die Beobachtung und Kommentierung eben genau solcher Entwicklungen, eben um Lebensqualität für Menschen mit verschiedenen Handicaps und Behinderungen, wie auch immer, oder verschiedenen Lebenssituationen, ihnen den Alltag oder einfach das Leben angenehmer zu gestalten. Und genau, und wer dazu mehr wissen will, kann sich an mich wenden oder eben Twitter-Account vom Verein. Dankeschön.
Genau, ich habe die Woche relativ wenig Star Trek geguckt. Ich habe mir nochmal If Memory Serves angeguckt, Discovery 208.
Das ist eine schöne Folge.
Im Bezug halt auf vor allem die Gedankenverschmelzungs-Flashback-Szenen. und dass es da gewisse Ähnlichkeiten gibt, sprechen wir aber später noch drüber. Und dann läuft da Freitagabend so eine Tanzshow, die aus Köln-Offenbach gesendet wird, die ich sehr gerne schaue. Das ist aktuell mein Freitagabend-Date, denn Picard ist ja mein Donnerstag auf Freitagnacht-Date.
Ich gebe dir mal ein imaginäres High Five, das ist nämlich eine meiner wenigen Guilty Pleasures im normalen Fernsehen.
Gut,
ich
aber.
Ich habe gar kein lineares Fernsehen mehr.
Genau. Ich auch nicht. High five, TJ.
Das Ganze gibt es dann irgendwann in den Trackgasm Guilty Pleasures in unserem Ableger. Zusätzlich zu Els Headcanon gibt es dann auch noch Marcel und Britz Guilty Pleasures im Fernsehen.
Genau, das ist doch schön.
Ich finde, ihr könntet einfach alle mal bei mir vorbeikommen in einem anderen Podcast, das würde gut passen. Zu allem. So, weiter also, geht's.
Dann demnächst zu Gast im Frankfurter Kranz. Oder?
Genau.
Genau.
Oder Thekenschnack oder was ist da noch?
Werbeende, Punkt.
genau, gehen wir über zu den News. Da hat nämlich die Roddenberry Foundation den Roddenberry Prize ausgeschrieben, der kreative Lösungen für Herausforderungen dieser Welt sucht und ist mit insgesamt $1 Million dotiert, dieser Preis.
Also ich glaube, es gibt 4 Preise, a 250.000.
Genau, in den Kategorien Education, Environment, Science und Humanity. Und das Ganze ist am 4. März angekündigt worden und bis zum 10. April kann man da seine Vorschläge einreichen, entweder als Einzelperson oder als Verein, Non-Profit Enterprise und so weiter und so fort. Alles Weitere findet ihr auf der Webseite der Roddenberry Foundation, roddenberryfoundation.org. Link findet ihr in den Shownotes. Dann ist gerade ein Schiff in der Karibik unterwegs. Nämlich die Star Trek Cruise ist mal wieder unterwegs und da werden wir auf Twitter, Instagram, YouTube und Co. mit reichlich Material beglückt, mit reichlich lustiger Unterhaltung. Zum einen, wenn ihr mal sehen wollt, wie heißt sie noch gleich? Lorel.
Lorel, du meinst Mary Chifo.
Genau, wie Mary Chifo Karaoke singt oder wie sie sich in Lorel verwandelt, gibt's alles auf Twitter. Wir suchen euch da mal die besten Sachen raus. Es gibt auch ein paar Props, also wie heißt's auf Deutsch?
Requisiten.
Requisiten, genau. Aus Picard und aus Discovery zu bestaunen. Da gibt's eine kleine Bildergalerie bei den Kollegen von Trekcore. Und allgemein scheinen die Leute da sehr viel Spaß zu haben. Wäre schön, wenn sie sowas mal im Mittelmeer machen würden.
Ja, ich wäre sehr dafür. Vielleicht können wir mal petitieren, weil ich sehe das und werde so ganz fuchsig und denke so, ich habe jetzt keinen Bock, einen Langstreckenflug in die USA, um dann noch eine Kreuzfahrt zu machen. Mein lieber Carbon Footprint wäre im Arsch.
Genau, eins von beiden ist schon schlimm genug.
Und mein Geldbeutel.
Genau, was am Rand, also wer auch an Bord der Star Trek Cruise ist Kenneth Mitchell, der bekannt ist dafür, dass er vor allem Kohl und Tenavik bei Discovery gespielt hat. Und von ihm gibt es ja nicht so schöne News, denn er leidet an ALS und hat das kurz bevor er auf die Cruise gegangen ist, öffentlich bekannt gegeben. Und das auch schon in einem relativ fortgeschrittenen Stadium.
Sitzt wohl schon seit Herbst letzten Jahres, ich glaube Oktober 2019 im Rollstuhl. Also kann kann wohl noch stehen und so weiter, aber bewegt sich halt im Rollstuhl fort. Ja, und jetzt wird es leider nur noch schlimmer. So schlimm das ist, ja.
Ja. kann halt wahrscheinlich nur noch kurze Strecken laufen, weil genau. Man hat ihn ja noch laufen gesehen. Mhm. Also wobei, wann die Folgen gedreht wurden, weiß man ja nicht. Aber
ja. Hat halt ein sehr langes Interview gegeben fürs People Magazine. Fand ich mal ganz interessant. Hat auch ein bisschen erzählt, so wie das für seine Familie ist und dass er eben, und auch fürs Drehen, er dreht ja jetzt auch noch aktuell tatsächlich, und dass da sehr viel, dass ihm die Leute in der aktuellen Serie, in der er halt dabei ist, entgegenkommen, viel mit Stunt-Double und arbeiten und er viel im Sitzen halt auch machen kann, sodass eben nur bestimmte Frames eingefangen werden von der Kamera. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht auch ein bisschen bei Star Trek eventuell getrickst wurde, wenn es denn damals schon Probleme hätte, gegeben hätte. Ja. Naja, also das Interview kann man sich in Ruhe durchlesen, es lohnt sich.
Ja, ALS gehört ja auch zu den seltenen Krankheiten, die es irgendwie in den letzten Jahren dann doch mal geschafft haben, ein bisschen an die Öffentlichkeit zu kommen. Mhm. Einer der
berühmtesten Vertreter ist ja auch. Ja, vor allen Dingen durch die Ice Bucket
Challenge. Genau. Ja. Und ansonsten halt auch durch das Schicksal von Stephen Hawking, der ja irgendwie auch daran litt. Naja.
Gut, dann gehen wir weiter zu Star Trek Picard. Da sind jetzt die Namen der letzten drei Folgen rausgekommen. Die Folge 8, also die Folge nächste Woche, wird heißen Broken Pieces. Und die Folgen 9 und 10, das ist ein Zweiteiler, Et in Arcadia Ego. Dazu gibt's noch eine nette Hintergrundstory, denn Et in Arcadia Ego ist der Titel eines Gemäldes von Nicolas Poussin. Keine Ahnung, ich kann kein Französisch wie immer.
Ich glaube ja. Ich glaube auch, dass er so ausgesprochen wird.
Ja.
Ja, und das halt natürlich ganz spannend. Ich finde, da können wir ruhig auch mal vorgreifen.
Natürlich.
Denn denn auf dem Bild
von Poussin, die Theorie.
Na, auf dem Bild von Poussin ist es ja so, dass oh Gott, was ist denn ein Tomb auf Deutsch? Ein Grab?
Ein Grabmal. Poussin wird also, übrigens ausgesprochen. Jetzt habe ich es gerade gesehen. Poussin.
Gut, also dass da ein Grab in der Wildnis ist, die Hirten eben entdecken. Ich glaube, das ist nicht wieder Auferstehung Jesus sogar, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall geht es eben darum, dass eben ein Grab geöffnet wird und man da reinguckt, und da war eben die Theorie via Trackcore gewesen, dass es vielleicht eine Allegorie oder ein Vergleich sein könnte mit Picard und Data, denn wir haben ja die Szene ganz am Anfang in Star Trek Picard, wo Data ja auch in diese, Schrankschublade, was auch immer, reinschaut und da die verschiedenen Teile von Before drinne liegen. Also vielleicht ist es auch so eine Art Wiederauferstehungsallegorie auf Data, man weiß es nicht.
Also ich könnte da noch dazu sagen, also das Bild ist in der Barockzeit entstanden. Das ist eine Zeit, in dem zum Beispiel dieses Thema Memento Mori, den Totengedenken oder dem Tod gedenken drin. Mhm. Und es ist ja schließlich auch so ein übergreifendes, so ein Subtextthema bei Picard, ist eben dies auch in dem Buch, das der Rios liest. Also diese Bewusstsein des Lebens in Anbetracht der Sicherheit, dass der Tod eintritt. Und da sehe ich halt auch, also der Grab wird ja nicht geöffnet auf dem Bild, sondern das sind sozusagen diese Hirten und eine Frau, die stehen da und schauen sich also dieses Grab an, wo eben draufsteht in Arcadia, wie war das wieder? Jetzt habe ich natürlich den
Et in Arcadia Ego.
Ego, genau, da halt draufsteht. Und das ist für mich
was heißt denn Et in Arcadia Ego?
Also hier in Arkadien bin ich, oder ich bin in Arkadien, also ja, genau. Und es bedeutet quasi, ich, Toter, bin hier mitten in Arkadien, in dieser sonst wunderschönen, blühenden Landschaft, in dieser schönen Umgebung, in dieser, also auf Englisch sagt man this blissfulness, also dass man sozusagen innerhalb des Wohlgefühls und des Glückes trotzdem wissen muss, ja, dazwischen findet auch der Tod statt. Also da, denke ich, ist er ganz bewusst.
Also das sind mehrere Allegorien, Vergleiche, Referenzen, wie auch immer, die man dem Ganzen zuschreiben könnte. Wir sind gespannt. Übrigens, das ist ja jetzt Episode 9 und 10, das heißt ja eben in Et in Arcadia Ego 1 und 2. Das heißt also, die letzten beiden Episoden werden wohl als so eine Art übergreifendes großes Staffelfinale zusammenhängen. wo ich schon wieder die Krise kriege, weil das heißt, ich muss dann warten. Eine Woche zwischen 9.
Das ist so viel.
Ja.
Elle und ich mussten 3 Wochen warten.
Ja.
Ja.
Ich hab einmal gesehen, also bitte.
Ja.
Ich finde, wir sind zu bemitleiden, dass wir so lange warten mussten zwischen 1, 2 und 3. Aber 108 heißt ja auch Broken Pieces und da kam mir natürlich sofort auch die Assoziation mit dem Intro. Wir haben ja eben Picard auch, der diese Broken Pieces eben hat und die aus ihm rausbrechen beziehungsweise wieder eingesetzt werden. Also vielleicht, nee,
die ganzen Charaktere sind ja alle Broken Pieces. Ja.
Broken Pieces, das wollte ich auch gerade sagen. Genau.
Also man kann da, glaube ich, jetzt im Vorhinein schon ganz viel spekulieren, auch wenn man eigentlich noch gar nichts weiß, außer die Titel.
Genau. Ja. Was auch wunderbar zum Spekulieren einlädt, sind natürlich auch immer wieder Fotos und was Leute in Fotos reinlesen und reinlesen wollen und können
oder
und auslesen. Sonst was. Es gibt natürlich wieder Promo-Fotos zur aktuellen Folge und ein paar Behind-the-Scenes-Fotos dazu. Aber was eigentlich wirklich interessant ist, ist der Instagram-Account von Isa Bryons. Da gibt es nämlich einen Haufen
Fotos. Briones.
Briones.
Die Schauspielerin von Soji und Dash, nur um zur nochmal sagen, wer das eigentlich ist.
Genau.
Weil wenn da draußen noch mehr so Leute sind, die so schlecht sind wie Namen wie ich, es ist die Schauspielerin von Soji und Dash. Okay.
Da gibt's gibt's immer mal wieder Fotos von hinter den Kulissen und aktuell gerade welche von den Dreharbeiten zur aktuellen Folge, und da sieht man, dass es Besuch am Set gab von Michael Dorn und Liver Burton, und die haben sich beide noch verdammt gut gehalten, also von dem her hoffentlich Staffel 2 oder 3.
Ja.
Worf, bitte, Worf, Geordi, Worf.
Ja, genau. We want Worf. Ach nee, halt.
Genau, dann gab es ein Stück weit kontroverses Interview mit Michael Chabon. Der hat mal wieder Fragen von Fans beantwortet, und manche davon haben halt für einen Aufschrei gesorgt, weil
manche Leute es wieder negativ auslegen mussten.
Genau, manche mussten es wieder negativ auslegen, und auf der anderen Seite, wenn man halt eine Frage zum 10. Mal gestellt kriegt und zum 10. Mal die gleiche Antwort geben muss, weil die Leute es immer noch nicht verstehen wollen, kein Wunder, dass dann, gerade wenn es dann auch in ausschließlich schriftlicher Form ist, wenn dann Zwischentöne verloren gehen und das Ganze falsch rüberkommt. Verlinken wir euch aber auch nochmal die wichtigsten Sachen. Das, was in Endgame passiert ist, darüber wird Star Trek Picard in der ersten Staffel keine Aussage treffen. Also wir werden,
ja, genau.
Wir wissen nicht, was mit den Borg passiert.
Es ist, genau, die wichtigsten Sachen, die wir aus diesem Interview lernen, ist: Wir wissen nichts und wir werden nichts wissen. Na, dankeschön.
Genau, und werden aber ein paar Sachen erfahren, denn beispielsweise, warum das EMH einfach ausgeschaltet werden kann.
Ich zitiere, blame Rios.
Genau, blame Rios, und alles andere wären Spoilers. Und ja, dann wird halt dann noch so ein bisschen, geht's drum, ja, warum haben wir dann keine Sternzeiten, und wer sich mal die Folgenlisten der bisherigen Folgen, der bisherigen Serien angeguckt hat, wird sehen, die sind mitnichten chronologisch. Gerade Voyager Staffel 1, 2 und 3 ist ein wunderbarer Mischmasch, wo man dann teilweise mal 3-4 Monate in die Vergangenheit zurückspringt, weil die Folge halt schon für Staffel 1 gedreht wurde, aber erst in Folge Staffel 2 veröffentlicht wurde, und ich kann verstehen, dass man das weglassen möchte. Weil es ist, ehrlich gesagt, auch Nurz egal.
Ja, diese Sternzeit war ja auch irgendwie ursprünglich nie wirklich chronologisch und mehr so Zufallszahlen, die aneinandergereiht wurden.
Genau, und dann hat man dem irgendwann mal einen Halbsinn gegeben, und ja.
Ein kurzer Kommentar noch zu dem vorigen Punkt in unseren News. Ja, das beste Foto oder das zweitaktuellste Foto auf dem Instagram-Account von Isa Briones ist auch super. Da sieht man sie zusammen mit Evan Evagora auf irgendeiner Comic-Con, Chicago Comic Expo heißt es sogar, okay. Irgendwie vor der blauen Wand stehen und es ist so lustig, die beiden da. Wie groß eigentlich Evan Evagora, also der Schauspieler von Elnor, ist.
Und
im Gegensatz zu ihr.
Kommentar dazu von Will Wheaton: The Odd Couple, The Next Generation. Gut.
Ja.
Dann gibt's auch noch ein bisschen Hintergrund zu Elnor, denn da hat sich jemand geäußert bezüglich dem Tolkien-Bezug. Wer hat das gepostet?
Oh, ja. Ja, das war ich, ach du auch, ja, genau.
Ja, ich auch, aber dann erzähl.
Ich hab's auch gesehen.
Nee, also da ist jemand hingegangen und hat halt gesagt so, ja, wenn man den Namen Elnor auf Elbe, also Elbisch aus der Tolkienschen elbischen Sprache, ist nämlich das Wortbestandteil El steht für Stern und Nor ist also to walk oder to track, also zu wandern oder halt irgendwohin aufzubrechen. Also bedeutet Elnor eigentlich Star Trek. Und darauf hat dann die Autorin Diane Duane, die ist übrigens die legendäre Autorin, die die Rianzu-Buchreihe geschrieben, also die ganzen Klassiker zu Romulanern, also alte Star Trek-Bücher, Beta-Canon, groß zu empfehlen.
Auch Vulkania-Queen übrigens.
Ja, also Diane Duane ist fantastisch, also kann ich nur empfehlen. Und sie hat eben dann ein Zitat wohl aus irgendwie ein Tolkien-Zitat. Do you remember the Eleanor, the sun star that we saw in the grass in Lorien? Und die sagte dann so, ja, just take away one vowel and you're at Elnor. Sehr, sehr schön. Also es ist völlig klar, dass Elnor eine Tolkien-Referenz ist.
Ja, und also das jetzt wundert auch das Aussehen nicht mehr, oder? Also
und damit die zweite Star Trek-Referenz in Star Trek. Die erste war in First Contact, wo Zefram Cochran, genau das war der Name, den ich gesucht habe, gesagt hat, are you astronauts on some kind of Star Trek?
Genau.
So, wer wird gerade abgeholt?
Das ist bei mir, weil in der Nähe ist dann eher eine Feuerwehrwache, die Straße hoch, und da ist gerade mal wieder irgendwie brennt was in der Stadt.
Zu jedem guten Podcast gehören Hintergrundgeräusche. In der aktuellen Episode von Diabetes Backstube wird im Hintergrund rumgehupt, weil einer meinte, unbedingt am Krankenwagen hier in der Straße vorbei zu müssen, der gerade im Einsatz war. Also, ja.
Spaß und Freude.
Genau, Spaß und Freude. Hatte ich mit der Episode teilweise nicht ganz so. Zunächst einmal, der Titel Nepenthe kommt aus dem, oder ja, aus dem Altgriechischen und bezeichnet ein Arzneimittel, das Helena von der ägyptischen Königin erhalten hatte und das dem Wein beigemischt Leiden beseitigen, Angst verjagen und alle Krankheit vergessen lassen soll.
Also im Grunde das Gegenteil zu Krankheit oder Leiden. Also Anti-Leiden vielleicht, genau. Heilung.
Ein Narkotikum, um also quasi sich sozusagen die Welt schön zu trinken.
Nein, du siehst es wieder voll negativ, so krass.
Ja, oder halt eben auch der Ort, also es klingt auch so ein bisschen nach einem Erholungsort.
Ja, so eine Kur, genau, sagen wir mal so ein Kurort. Bad Nepenthe, der Planet Bad Nepenthe.
Die Frage ist nur, wie viel Kurtaxe muss man da bezahlen? Und vor allen Dingen, in welcher Währung?
Dann frag doch mal die Riker Troys, die werden es wissen.
Die Troy Rikers waren es doch.
Genau, Troy Rikers, genau.
Es passt zumindest sehr gut auch zu diesem generellen Überthema, das wir ja auch jetzt in dieser Folge vor allen Dingen haben, Heilung. in, auch zum Beispiel in Bezug darauf, Diana sagt es ja auch in einem kurzen Gespräch zu Picard, als sie über ihr verstorbenen Sohn sprechen, dass sie eben sagt, sie sind ja hierher gekommen eben, weil die Erde heilende oder regenerative Kräfte hat auf Nepenthe. Also das erklärt schon viel, ja.
Ja, also ja. Heilen und auch ja so ein Stück weit
Leiden
beseitigen und Angst verjagen, richtig, ist so das Überthema. Aber erstmal wird uns Angst eingeflößt am Anfang der Episode, denn der obligatorische Rückblick geht diesmal nur 3 Wochen zurück. Also die Einschläge kommen näher und wir sehen endlich, was wir am Anfang nicht gesehen haben. Denn wie das Gespräch von O und Jurati, also Agnes, vor dem Daystrom-Institut weitergeht.
Verlaufen ist.
Mhm. Das Wichtige ist eigentlich, dass O eigentlich mehr oder minder alles weiß, was Agnes gemacht hat. Und dann kommt's halt, werden halt die berühmten Worte gesprochen: My mind to your mind, my thoughts to your thoughts. Es gibt ein Mindmeld, wo O ihr dann zeigt, ja, was passiert, wenn man Synths erlaubt zu existieren, mehr oder minder. Und die Bilder, die ich da gesehen habe, die haben mich sehr, sehr stark an den Mindmeld von Spock mit dem Red Angel erinnert. Denn explodierende Planeten, das hatten wir schon mal. Und ziemlich genauso schon vormal.
Ja, das war so ungefähr dieselbe Einstellung, selbe Bild. Das haben auch, habe ich auf Reddit so den Vergleich gesehen. Und es gab auch so ein Slow-Mo. Und ich dachte auch so, und da wurde auch so ein Synth doch eingeblendet, ganz kurz, der fast wie Arium aussah.
Weil Arium auf jeden Fall ist und kein Synth. Ja, fand ich jetzt zwar nicht, aber es wurde auf jeden Fall einer eingeblendet. es gab da eine Theorie in einem Easter Egg Video, das ich gesehen hatte, was ich ganz spannend fand. Wir haben ja nicht nur den Synth gesehen, der eingeblendet wurde und den explodierenden Planeten, sondern eben auch diese ja vermeintlichen Vulkanier oder Romulaner, man weiß es nicht so genau, man sieht halt nur, dass sie in so schwarzen Kutten sind, die im Kreis um irgendwas rumstehen. Und
sie haben grünes Blut. Daher wird
genau, also man weiß halt nicht, Vulkanier oder Romulaner, also auf jeden Fall
eins von beiden. Einigen wir uns auf eine Spezies mit spitzen Ohren?
Ja, Kommandeure O ist dabei eben auch. Also das ist die wir kennen von denen, die da drumherum stehen. Sind aber 10 und nicht 8. Ich habe extra nochmal gezählt, von wegen Konklave der 8 oder so.
Genau.
Also 10, die da stehen. Und da war die Theorie, wir verlinken zu dem Video auch, weil da war die Theorie gewesen, die der Mensch in dem Video hatte, was ich ganz interessant fand, dass er meinte, er könnte sich vorstellen, dass diese Szene, die wir sehen mit dieser Spezies, aus einer Zeit stammt, wo Vulkanier und Romulaner noch nicht getrennt waren. Also als das noch eine gemeinsame Zivilisation war und dass diese Leute, die um dieses Ding da rumstehen, was auch immer das ist, eben diese Vision gehabt haben, die wir ja dann sehen, eben von dem und in dem dieser Synth auftaucht und von diesen explodierenden Welten und dass sie so verzweifelt sind, dass diese Version sie in den Wahnsinn treibt und sie sich deswegen, das sieht man nämlich auch in diesem Mindmeld, sie sich deswegen irgendwie fast das Gesicht vom Körper reißen und sich erschießen, ja, also dass sie einfach in Wahnsinn getrieben werden durch die Version und dass Commodore O eben eine da war, die da eben auch dabei gewesen ist, die aber eben nicht in den Wahnsinn getrieben wurde und dass aufgrund dieser Version eben die Jadwash oder eine ähnliche Geschichte gegründet wurde, um eben dafür zu sorgen, dass diese Vision, die sie gesehen haben, nicht in Erfüllung geht. Und
genau,
sie gehen
wir
davon
erinnern
aus,
uns
dass
an die
diese
zweite Folge,
richtig,
was die
und sie gehen davon aus,
Laris sagt.
Genau, und sie gehen nämlich davon aus, dass diese Version, in der Version hatten sie ja eben, da haben sie diesen Synth gesehen und der Synth, das konnte man erkennen, auch auf dem kurzen Bild, das wir eingeblendet gesehen haben, sah aus wie, also hatte menschliche Haut, ja, weiß, aber menschlich und dass sie eben deswegen diese Abscheu vor Synths haben, die eben wie Menschen sind. Und das ist diese, dass seit dieser Version durch die Jahrhunderte hindurch oder Jahrtausende oder wie auch immer, diese Gruppe der Jadwash eben immer die Art Wächtergruppe gewesen ist, die dafür sorgen soll, dass es eben nicht passiert.
Genau, also.
Und dann wäre aber die Frage, wie alt ist Commodore O? Oder gibt es doch einen Zeitsprung? Fragezeichen. Aber ich fand, diese Theorie klang sehr logisch innerhalb dieses PK-Konstrukts.
Ja. Teile der Szenen, die du beschrieben hast, sind auch schon aus dem Trailer für die nächste Folge. Das ist so.
Ach, dann habe ich es durcheinander gebracht.
Genau, entschuldige bitte. Nee, das hast du nicht durcheinander, aber das wird in diesen Videos ganz gerne mal zusammengeschmissen, denn wir sehen in der Rückblende relativ wenig und dann ein bisschen mehr Details in im Trailer zur nächsten Folge. Was das aber durchaus sein kann, warum Commodore O da drin ist. Wir haben ja in Star Trek das Konzept der Katras. Und wenn wir uns an Enterprise erinnern, da hat ja Jonathan Archer.
Ja.
Ich wollte gerade
schreien. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Mach erst mal zu Ende.
Dass halt durchaus, dass Commodore O halt die Katra von jemanden in sich trägt, der bei diesem Event dabei war und halt nicht hops gegangen ist.
Gut, aber da ist das Problem mit der Katra und das hatten wir ja auch schon gerade in Star Trek 3, also dem Film, dass eine Katra, also von 2 zu 3, dass eine, und wenn jetzt jemand schreit, er wird gespoilert, dann shame on you, die Dinger sind so alt. Also, dass nämlich eine Katra ja nicht mit der eigenen Katra, also mit dem eigenen Geist im gleichen Körper existieren kann. Das geht nicht. Das treibt den Host in den Wahnsinn.
Den
also,
menschlichen.
Was ist mit Michael Burnham?
Körper.
Den menschlichen Host treibt das in den Wahnsinn.
Aber
den,
was ist mit Michael Burnham?
Auch.
Weil die,
aber
den Vulkanischen auch. Ja, Michael hat aber, naja, aber die hat ja den nicht permanent in sich.
Die hat Sarex Katra in sich, weil Sarek ihr Leben gerettet hat.
Aber nicht die komplette. Das
aber
ist
ja, nur, nee, nee, die, das ist, genau, es geht um den
das
kompletten.
Ist irgendwie ein Schatten der Katra oder so ähnlich.
Genau.
Ja.
Aber.
Also, dass du, wenn du mal einen Mindmeld hattest, dann hast du so eine Art After-Effekt, das trägst du immer mit dir rum, aber so die komplette Persönlichkeit.
Gab's aber in Enterprise, also die Katra von Surak, haben Vulkanier problemlos über die Jahre bekommen. Nur ein menschliches Gehirn ist dafür nicht auf Dauer geeignet.
Also was
deswegen
mich
ist ja auch Archer so leicht gaga geworden am Ende dieses Dreiteilers.
Was mich generell gewundert hat, war eben, also Mindmeld war schon mal für mich so eine, oh mein Gott, was Mindmeld? Denn meine Theorie war ja gewesen, dass Commodore O eigentlich romulanisch ist und nicht vulkanisch, obwohl sie ja sagt, sie sei vulkanisch und wir uns da ja nicht ganz sicher waren. Und jetzt ist die Frage, können denn auch andere Spezies Mindmeld machen? Und wir wissen, dass Vulkanier mit anderen Spezies Mindmeld machen können? Aber es war bisher immer ein Vulkanier, der auf der initiierenden Seite war. Und jetzt könnte man sich ja aber denken, okay, Romulaner sind ja die gleiche Spezies, also haben die gleichen physikalischen Voraussetzungen. Theoretisch müsste es gehen, wenn ein Romulaner die Techniken studiert hat. Aber vielleicht ist dann Commodore O doch vulkanisch und gar nicht romulanisch.
Ja, also
ich weiß
ich
nicht,
das,
war ich die Einzige,
so,
die sich darüber Gedanken
Prinzip
gemacht hat?
Ja, also aus meiner Sicht ist es im Prinzip, glaube ich, relativ egal, weil entweder kann man es eben so erklären, dass diese Technik eben auch Romulaner beherrschen können, oder auf der anderen Seite eben auch diese, insbesondere auch mit dieser kurzen Szene, die man sieht, ob jetzt in diesem Trailer oder eben in diesem Flashback, wo eben da in dieser Gruppe von Personen steht, ist ja auch unklar, ob das jetzt alles heutzutage noch Vulkanier oder Romulaner sind oder ob das quasi die Vorgängerspezies ist und dass dann eben tatsächlich was ich zu dem Thema
also
noch gehört hatte, war
Also es würde halt eine Rolle spielen, weil das bedeuten würde, die Jadwash sind nicht nur Romulaner. Und wir hatten ja gesagt, wenn die Jadwash das romulanische Pontor zu Sektion 31 ist, dann müssten es ja theoretisch nur Romulaner sein.
Ja. Ja, es ist ja, ja gut, es gibt immer wieder ja Diskussionen, ob es eben Jadwash schon älter ist, also quasi mit vulkanischen Wurzeln mit dazu, aber ich würde gerne ein bisschen weitergehen, weil was ich irgendwie wichtiger fand, war die Reaktion von Agnes, Jurati. Und vor allem, wenn man das Buch gelesen hat und man weiß, dass Jurati ja am Ende des Buches schon Gewissensbisse hatte oder sich schlecht fühlte nach diesem Synth-Attack auf Mars und sich deswegen mit Maddox in die Haare bekommen hat, ist sehr, sehr klar, dass eben die Jurati nicht unbedingt Gehirn gewaschen worden ist, sondern höchstens von Commodore O etwas, wie soll man so sagen, angestupst zu werden innerhalb ihrer manipuliert,
ja, aber also
so in die Richtung gestoßen, weil ich denke, weil Commodore O sagt ja auch so, oh nee, du hast nichts falsch gemacht, du kannst uns aber helfen. Und der O war wahrscheinlich schon klar, dass die Jurati eher vielleicht auf deren Seite stehen könnte und eben für die eine Maulwürfin spielen kann.
Aber gehen wir denn davon aus, dass das, was Commodore O Jurati gezeigt hat, wahr ist? Kann es denn nicht einfach auch falsch sein oder vielleicht nur ein Teil davon wahr sein? Also sie kann ja durchaus Jurati mit einfach einer falschen Vision manipulieren auch.
Gut, ne?
Oder mit einer teilweise falschen Version.
Genau, das kann sein.
Um sie für sich als Waffe oder als Werkzeug zu benutzen.
Also ich warte halt einfach gerade ab, weil ich denke so, für mich das Einzige, was für diese Vision wichtig war, ist das, was ich vermutet habe, dass Agnes innerhalb ihrer Befürchtung und ihrem schlechten Gewissen wegen der Kreation von synthetischem Leben bestärkt worden ist. Und das war für mich eigentlich das Ausschlaggebendste, was da passiert ist. Was der Rest ist, ob es wahr ist oder nicht, da muss ich abwarten.
Ach, ich will aber nicht abwarten, ich will es jetzt wissen.
Ja,
ich verstehe dich.
Aber
erst in 3 Wochen wissen.
Wahrscheinlich.
Oder haben wir noch einen Feiertag dazwischen?
Genau.
Weiß ich gar nicht.
Nach dem Mindmeld muss Jurati sich ja auch erstmal übergeben. Was wir auch so, glaube ich, noch nie hatten. Und dann kriegt sie halt noch eine Pille mit irgendeine Art Marker, vermute ich mal.
Tracker, so
genau, so irgendwas, dass man halt...
Piepende Tracker-Pille.
Genau, so irgendwas. Ich meine, man kennt es, wenn man irgendwie geröntgt werden muss und man halt irgendwie den Kontrastmittel kriegt, dass man halt gewisse Sachen besser erkennen kann. Irgendeine Art interstellares Kontrastmittel wahrscheinlich oder was auch immer sie da kriegt, auf jeden Fall.
Naja.
Etwas, was man auf Sensoren auch bei Warp sehr deutlich erfassen kann.
Tracken kann anscheinend, genau. Auf jeden Fall muss ich es auch zerkauen, was etwas irritierend war.
Und es scheint relativ ekelhaft zu schmecken. Genau, dann die restliche Handlung teilt sich dann im Prinzip auf 3 Schauplätze den Kubus, auf die La Sirena und dann halt Nepenthe. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit den beiden kleineren Strängen, bevor wir dann zum großen Komplexen auf Nepenthe kommen. Und es geht halt auf dem Borg-Cube erstmal los, damit, dass Hugh halt von Nareks Schwester, gehen wir mal davon aus, dass es ist, verhört wird und sie will halt wissen, wo Picard hin ist und kann ihm aber nichts, weil er halt vom Vertrag, den die Romulaner mit der Föderation haben, beschützt wird, weswegen sie halt einfach mal alle seine Ex-Bees umbringt.
Na, nicht alle, stehen halt 10 Stück stehen da, aber ich denke nicht, weil zum Beispiel die Romulanischen standen nicht da, wie Ramda und so, das waren halt eine ausgewählte Gruppe an Ex-Bees, vielleicht welche, die ihm am nächsten standen.
Genau. Und so versucht sie ihn halt psychisch zu brechen, weil körperlich kann sie ihm ja nichts.
Und er ist ja auch wirklich, also er weint ja auch wirklich über die ermordeten Kameraden. Finde ich, die ganze Szene finde ich natürlich nicht gut, aber ich finde gut, dass sie ihn weinen lassen. Also das ist ja auch nicht unbedingt so üblich bei Figuren, bestimmten Figuren, ja.
Und halt auch in Star Trek sehr, sehr unüblich. Also wir haben es irgendwie in 402 von TNG mal gesehen, wo
Discovery wird einiges geweint, was ich gut finde. Manche kritisieren das, ich find's gut.
Aber klassisch haben wir es in Star Trek sehr, sehr selten gehabt vorher.
Aber das passt insofern auch zu Yu, weil Yu ist ja sozusagen trotz seiner in Anführungszeichen Nichtmenschlichkeit die personifizierte Menschlichkeit hier in dieser Serie. Also ich finde, Yu steht ja für alles, was irgendwie menschlich ist und für die alten Föderationswerte auch. Also Yu hält im Grunde das alte Star Trek Banner hoch, ja.
Also und meinst du sowas wie Empathie, Mitgefühl, Kollaboration, also Zusammenarbeit und genau diese Dinge, genau. Dafür steht er ja.
Richtig. Und die Tatsache, dass er dann eben so verzweifelt ist und das auch die Macher sich nicht dafür scheuen, das zu zeigen, anstelle dieses klassischen Heldenmythos, den wir ja oft haben, auch in Star Trek, auch in TOS ganz viel zum Beispiel, so der harte Mann, der da jetzt hier so alles runterschluckt und so. Also das ist ja schon Absicht, ja, und das fand ich gut. Also das passt zu dem Charakter eben auch und es macht ihn eben nicht verweichlicht oder eine Memme oder sonst irgendwas, was ich auch schon übrigens gelesen habe, wieder mal auf Twitter. Also ich liebe
Twitter. Nein, wirklich? Ey, natürlich. Alter Falter, weil wenn ich finde das viel realistischer, weil ich muss ehrlich sagen, in Deep Space Nine, die All-Season O'Brien Must Suffer-Folge, oder wie ich sie nenne, O'Brien-Psycho-Folgen. Wenn nach
O'Brien, yay.
Genau, wenn O'Brien also sozusagen ein New-Track-Charakter wäre, der wäre total gebrochen, es wäre viel mehr Konsequenzen der ganzen Leiden, die er durchmachen muss, und gegen Ende der 7 Staffeln wäre er, glaube ich, ziemlich auf dem Zahnfleisch gehend und müsste sehr viel Zuspruch von Ezri Dax als Counselor bekommen, weil ja, und genau, sehen wir O'Brien mal weinen? Fällt mir gar nicht.
Also wir sehen ihn zumindest mal zusammenbrechen. Ja, also er hat schon mal schlechte...
In vielen O'Brien Must Suffer Folgen.
Nee, ich meine, was hatten wir da alles? Wir hatten da diese Lifetime in Prison Cell, wir hatten da diese...
Cardassianische?
Genau, die. Dann hatten wir dieses Hin- und Herspringen in der Zeit. Ja. Die diverseste Folterfolgen in Voyager hat ihm dann ja Harry Kim so ein bisschen den Rang abgelaufen, wenn irgendwie ihm was Schlimmes passiert ist. Es war immer Harry Kim gefühlt.
Stimmt.
Und dazu halt, meistens hat man halt auch noch damit, damals ja auch noch mit seiner Torschusspanik da gespielt, dass er so verzweifelt auf der Suche nach Frauen war und die halt sich irgendwie immer als Tod, Hologramm oder sonst was rausgestellt haben. Ja.
Das ist auch sehr einfach nur so.
Ja. Die Serie ist halt ein Kind ihrer Zeit.
Ja, kommen wir zurück zu You.
Genau, kommen wir zurück zu You. Und als er da halt so um die Ex-Bees trauert, kommt halt Elnor zu ihm, weil er halt merkt, so, oh, da ist ein Lost Cause, ich fühle mich gerufen.
Oh, oh.
Und
ich mag ja, also ganz ehrlich, ich habe ja Elnor irgendwie ein bisschen in mein Herz geschlossen. Also,
ich auch.
Ja, ich möchte so ein bisschen an meine Mutterbrust drücken, aber gut, das ist, ja. Ich finde es schön, dass er geblieben ist.
Vor allem, was ich jetzt halt auch fand, als Elnor und den Hugh so hochhilft und Elnor den Hugh dann auch noch festhält, hatte ich so für einen kurzen Augenblick so das Gefühl, die beiden könnte man shippen. Also da könnte eine Chemie zwischen den beiden entstehen. Aber also, ja.
Ich kann alles shippen, egal wie viel Chemie in der Serie ist oder nicht.
Oh, du bist gut. Queen of Shipments.
Oh.
Ja,
aber die beiden wollten, also die hätte ich jetzt nicht geschippt, aber ja, es wäre
für mich möglich. Für mich war das shippbar, aber dann sind halt, dann kam halt Space Cersei Lannister dazwischen, die, übrigens, ich möchte eine neue Rubrik einführen, fiese Möb der Woche. Und Narissa, ihres Zeichens Space Cersei und Schwester von Narek, ist die fiese Möb der Woche für mich.
Ist sie das nicht Dame? Jede Woche?
Ja,
aber diesmal war sie besonders fies.
Ja, mit extra
also sie hat
fies.
Sie hat übrigens bestätigt in ihrem Villain-Monolog, das ist ja auch so ein Klassiker aus Sci-Fi und Star Trek, sie hat bestätigt, dass sie Jadwash ist.
Ja, genau.
Also wir wissen es jetzt offiziell tatsächlich.
Und vor allem so.
Und wenn sie Jadwash ist, ist natürlich Narek auch Jadwash. Also so ein Zungenbrecher, ey.
Ja, und ich denke, ja, eben, es war dieser Villenmonolog und gleichzeitig halt so einen auf sexy machend und sinnlich. Und ich dachte so, oh nein, bitte nicht. Das nervt.
Ich komm leider immer noch nicht über die Ohren hinweg. Und bei Commodore O auch. Die haben beide so abstehende Ohren, das ist unglaublich. Aber vielleicht hast du recht, hast du ja letztes Mal gesagt. Das sieht bei mir wahrscheinlich genauso aus. Ja, liegt vielleicht echt an deren Ohren, also regulären Ohrenanatomie.
Also wenn ich mir jetzt Spitzohren dran machen würde, das würde ganz genauso aussehen, weil ich halt etwas abstehendere Ohren habe. Und dann kommt halt der Effekt von so sozusagen Spitzsegelohren.
Genau, aber nachdem halt da Elnor Hugh aufgeholfen hat, und dann halt auch Elnor danach gesagt hat, er bleibt bei ihm und kehrt nicht aufs Schiff zurück, wollen die beiden halt zur Queenzell zurück, denn in Hugh ist der Rebell groß geworden, oder der Rebell hervorgekommen, so ein Motto, so ja, ich habe mir das jetzt alles gefallen lassen, bis hierhin und nicht weiter, the line must be drawn here, 3.0.
Genau. Und das kriegt halt unsere Freundin der Sonne, Narissa, wieder mit und sagt, ups, jetzt ist allerdings der Vertrag gebrochen, du willst ja schließlich was gegen uns machen, jetzt bist du für mich freiwillig, Junge. Ja.
Und das halt auch mit so einem Untertitel, so nach dem Wort, so, hab ich dich soweit.
Endlich du, okay. Ja.
Und, das
ja, dann ist aber Elnor noch da, der sich dann schützend vor Yu stellt und mit ihr einen kleinen Kampf beginnt, den ich ja eigentlich sehr nett finde bis dato. Ja.
Wo man aber mal wieder den, wo Elnor halt mal wieder der, als der unerfahrene Naivling hingestellt wird. Denn, also Narissa fordert ihn zu einem traditionellen Kampf mehr oder minder heraus, nach dem Motto, hier kämpfen wir so, wie es halt Jadwash gegen
Robert Miller,
genau, macht, und daraufhin packt er dann halt sein Schwert weg, und dann kämpfen sie halt normal, und sie zückt halt ein Messer und schmeißt es halt Richtung Hugh, trifft ihn an der Halsschlagader, und ja.
Und ja, ich meine, hallo, wir haben ja schon so viele, also, das ist
der sinnloseste Tod der Serie.
Ja.
Also, wenn er gestorben wäre, weil er sich irgendwie schützend vor Picard schmeißt oder vor seine Ex-Bees, okay, dann hätte der Tod einen Sinn gehabt. Da war er einfach nur sinnlos.
Ja, es war so Game of Thrones mäßig, so, lass uns einfach mal jemand kollateral sterben, damit die Fans sich aufregen, ja.
Ich meine, in einem sinnlosen Tod kann man natürlich auch sozusagen herauslesen, dass eben genau das gezeigt werden will, also wie sinnlos eigentlich sowas ist, aber es ist trotzdem einfach, also gerade ja, auch den haben wir doch alle so ins Herz geschlossen und der hat so eine schöne, ja, aber eben genau das ja, dass man eben einen geliebten Charakter verliert aufgrund von Sinnlosigkeit, ja, aber und natürlich wollen die ja auch, dass wir alle Narissa jetzt umso mehr hassen. Also ja, es hat, ja, also ich weiß, aber wir haben ja auch Yu alle so in unser Herz geschlossen, glaube ich, so das ganze Fandom irgendwie, und die meisten waren auch echt begeistert, und wir ja auch von der Entwicklung, die er gemacht hat, und eben dieser Menschlichkeit, die er sich zurückgearbeitet hat, ja, gerade auch im Bezug auf diesen Dialog, den ja zum Beispiel auch Seven und Picard hatten, mit ob sie ihre Menschlichkeit eben weiterhin haben, und offensichtlich hat aber Yu es ja geschafft, zumindest, ich fand, Yu hat am meisten Menschlichkeit von allen dreien sich zurückerobert. Na? Ja, also, naja, auf jeden Fall war es dann so, dass, ja, das war, ach, ich weiß nicht, also wie, warum? Verdammt nochmal.
Ja.
Also, ich kann verstehen, Patrick Stewart hat ja gesagt, er macht Picard auch deswegen, weil er für die Figur eben einen entsprechenden Abschluss möchte. Und ich verstehe, dass es ein Reiz ist für Schauspieler, wenn sie einen Charakter haben, den sie mal gespielt haben oder im Fall von Patrick Stewart auch lange gespielt haben, wenn sie dem nochmal so einen Twist geben können und eben eine Geschichte zu Ende erzählen können. Und ich glaube, das ist natürlich auch spannend für eben Schauspieler wie Jonathan Del Arco, der ja eben dann auch Yu wieder aufgegriffen hat und dem Charakter auch quasi ein Ende geben konnte. Aber dieses Ende ist halt so unzufrieden, und also es stellt einen nicht zufrieden. Aber ich verstehe die, also warum dann ein Schauspieler zum Beispiel sagt, es reizt ihn, das zu machen.
Also der
und ich meine, es ist ja nicht der einzige.
Der hat ja, ja seine Hugh-Rolle damit begonnen, damals in den 90ern, wann das war, hat er ja damals noch die Stimme von Hugh oder das Verhalten von Hugh von seinem frisch verstorbenen Partner abgeleitet, der an AIDS gestorben war und etwas dement gewesen sein soll angeblich und quasi sozusagen diesen Menschen in sozusagen in diese Hugh-Rolle hineingegossen und dessen Stimme gegeben und in dieser neuen Fassung sich selbst gespielt hat, aber das Gefühl hatte, der konnte endlich auch das damit abschließen.
Ja.
Die Geschichte. Ja. Für sich und persönlich.
Jonathan Del Arco hat ein sehr, sehr süßes Video online gestellt auf Twitter, das verlinken wir euch auch mal, wo er sich eben nochmal bedankt hat bei den Fans und für die positiven Reaktionen, die er bekommen hat und was es eben ein Herzensbedürfnis eben war, sich nochmal zu äußern und so. Es war ein sehr, sehr süßes Video. Also oh ja, Gott, ich das mag war ein den bisschen, Mann echt. Also,
es war ja ein bisschen Wiedergutmachung und es war auch schön dann ihn zu sehen, wie er sagt, ich bin jetzt gerade frisch aus der Maske und abgeschminkt und ausgezogen und umgezogen und jetzt möchte, und er hat das wahrscheinlich länger aufgehoben, dieses Video, um es dann endlich posten zu können. Ja.
Ja, also man hat auch gesehen, dass es ihn mitgenommen hat, das so abzuschließen. Oder das, ja, oder jetzt generell so abzuschließen. Ja, es war sehr schön. Also das empfehlen wir euch, das könnt ihr euch angucken. Und Yu ist ja nicht der einzige Hauptcharakter, den wir jetzt verloren haben. Ich meine, es gibt natürlich die ständige Diskussion darüber, ist Picard zu brutal, wir haben so viele Tote. Aber wir kriegen natürlich hier auch einfach, wir verlieren hier einfach auch Charaktere. Da tut's weh, ja, das muss man schon sagen.
Ich sag euch eins, wenn die Seven umbringen, das nehme ich übel.
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
Inzwischen halte ich alles für möglich, denn bisher fast jeden Cameo-Auftritt, den wir hatten, war ein Redshirt-Auftritt.
Ja, ja.
Ich hoffe,
naja, dass also Seven wir nicht. Sind alle. Also deswegen, als ich dann geschrieben hatte, ich hatte so viel Feels bei dieser Episode, ein Faktor war natürlich auch Hughs Tod. Also es war so, nein! Ja.
Ja.
So viel dazu. Ja,
ich hatte das bis zum Ende der Folge schon wieder verdrängt, dass sie starb.
Oh, also vielleicht ich fand besser nicht auch, so. Dass dann der Teil auf Nepenthe, der hat mich ein bisschen entschädigt für diese Szene mit Yu. Also die ganze Folge hatte eine sehr zweigeteilte Stimmung. Ich finde, man hätte da auch durchaus zwei Folgen draus machen können.
Ja, da hätte man die eine oder andere Szene durchaus anders arrangieren können. Ich denke mal, der Impact wäre auch nochmal ein anderer gewesen, wenn der Tod von Hugh am Ende der Folge gewesen wäre. Das hätte auch nochmal einen anderen Impact, weil meistens, gerade in diesen Serien, die halt kontinuierlich erzählt werden, packt man solche Sachen eigentlich immer ans Ende.
Es hat ein bisschen genau die Gewichtigkeit verloren, dadurch, dass es dann am mehr oder minder im ersten Drittel passiert ist und dann aber der Fokus so stark auf Nepenthe lag und eigentlich die Story in eine andere Richtung weitergetrieben wurde und dann im Grunde vergessen war. Das fand ich auch ein bisschen schwierig. Deswegen meinte ich ja, man hätte vielleicht echt sagen können, man macht hier zwei Episoden drauf. In der einen, in der Yu und seine Story und eben sein Tod im Mittelpunkt stehen. Und in die andere eben dann, wo Nepenthe die entsprechende Rolle spielt. Vielleicht auch La Sirena und Nepenthe oder La Sirena und Yu. Aber ja, also, und ich weiß nicht, ob ich es gut finde oder ob ich es schlecht finde. Denn auf der einen Seite sage ich mir, wenn man schon so eine Hauptfigur wie Yu sterben lässt, dann sollte man ihm doch vielleicht noch mehr Gewicht geben. Auf der anderen Seite hat diese Folge grundsätzlich für mich aber ganz gut funktioniert, trotz allem.
Also ich habe ja insgesamt das Gefühl, dass einige Storylines, also dass diese 10-Folgen-Staffel halt irgendwie auch inhaltlich wahrscheinlich locker auch für 12 bis 14 ausgereicht hätte.
Ja, denke ich auch.
Was auch, glaube ich, besser gewesen wäre, auch wenn man sich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zeit genommen hätte, die Storys halt wirklich auszuarbeiten. Denn ich meine, wir wissen ja, Riker und Troy wurden erst im Laufe der Dreharbeiten überhaupt in die Staffel reingeschrieben. Und allgemein, auch wenn man sich die Folgen länger anguckt, hat man so aktuell das Gefühl so, oh scheiße, wir haben noch Ideen, wir müssen sie reinpressen.
Ja, wobei wohl die Idee quasi, da eben auf diesen Planeten zu gehen und dass dort eben jemand von Picards alten Weggefährten wohnt, war wohl quasi schon drin, aber wer war halt nicht festgeschrieben. Und als sie dann eben Jonathan Frakes schon am Set hatten, haben sie ihn gefragt, ob er nicht Bock hätte, nochmal den Riker zu machen.
können wir da nicht einen Bundle-Discount kriegen?
Genau. Aber können wir jetzt mal über Nepenthe reden? Ich möchte über was Schöneres reden.
Ich würde gern erst noch die La Sirena abfrühstücken, bevor wir dann zu Nepenthe kommen. Denn das geht auch relativ schnell eigentlich, was auf Nepenthe, was auf der La Sirena passiert ist. Im Wesentlichen, Narek kann ihnen halt folgen, nachdem sie halt vom Kubus loskommen. Ruffy wittert halt erst noch eine Falle, so hey, warum lassen die uns jetzt auf einmal weg?
Verabschiedung von Elnor übrigens auch sehr süß, weil den hätten sie fast vergessen.
Ach ja, wo ist der eigentlich?
Ja, also ich dachte so, wie kann man denn sein Crewmitglied vergessen, ja? Und ich meine, es ist Jurati, die beiden anderen darauf aufmerksam macht, ja? Also ich meine, hallo. Und dann aber auch ein sehr schöner Abschied, einfach so nach dem Motto, Elnor sagt ja dann, nee, ich möchte hier eben für, so ich bin hier gebraucht. Und dann sagt ja dann Rios noch so irgendwie, was sagt er irgendwie, viel Glück, Kid oder sowas. Und ich dachte so, oh. Und dann kommt nämlich die PK-Melodie im Hintergrund.
Ja. Pass auf dich auf, Junge.
Genau so.
Ja. So in der Richtung zumindest. Also ich habe es ja auch nur im Original gesehen.
Genau. Das ist sehr süß, wie er ihn auch Hermano nennt. Also diese spanische, freundliche Anrede für einen, also einen tatsächlich, bedeutet halt Bruder, entweder einen tatsächlichen Bruder oder halt jemand, der einem nahesteht, so oder jemand, den man sehr mag, also eine männliche Person. Und das fand ich sehr, sehr niedlich. So, hey Hermano, was ist mit dir?
Ich hätte dich zwar gerade eben was vergessen, aber.
Genau. Ja, und Jurati, die ja eben auch hinzugefügt hat, ja nicht, du bist nicht nur irgendwie sozusagen waghalsig, sondern auch mutig. Und ja.
Genau, was so halt.
Die Jurati-Momente.
Genau, was halt auch ein Moment, der für die weitere Entwicklung der Folge, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig ist, denn erstmal können sie dann halt abhauen, aber Narek kann ihnen halt folgen, weil hier Miss Kontrastmittel Agnes Jurati.
Oh nein.
Kann halt.
Ihr Signal sendet, ja.
Genau. Kann klar und deutlich auch bei Warp geortet werden. Und Rios entdeckt halt irgendwann so, hey, irgendwas ist da außerhalb unserer Sensorreichweite. Wo ich mir erstmal denke, so, wenn es außerhalb deiner Sensorreichweite ist, woher weißt du es dann?
Mehr so dieses, er hängt immer knapp außerhalb unserer Sensorreichweite. Ich sehe ihn ab und zu. So in die Richtung, glaube ich. Ging das vor.
Genau, Rios entdeckt ihn halt und versucht ihn halt abzuschütteln, aber irgendwie kommt er halt immer wieder. Ja, warum wissen wir halt auch, und irgendwann, also Agnes wirkt halt die ganze Zeit während dieser Diskussion halt relativ abwesend, bevor sie dann halt irgendwann so einen kleinen Mental Breakdown bekommt, wo dann erstmal Tante Ruffy gebraucht wird und sie mit Kuchen aufbaut.
Na, aber das war auch schön, weil Tante Ruffy ja noch sagte, ich komm mit, Tante Ruffy hat die Lösung für dich. Und dann sagt sie, was möchtest du denn? Und rechnet wahrscheinlich wirklich damit, dass sie sowas sagt wie Schnaps, Drogen, Zigaretten, was auch immer. Und Jurati dann so, Kuchen. Und du siehst wirklich die Überraschung in Ruffys Gesicht. Und sie so,
und
okay, Kuchen it is.
Du musst auch noch Milch dazu. Weil die Jurati auch in dem Buch, also The Last Best Hope, in einigen Szenen sehr viel Kuchen ist, vor allem wenn sie nervös ist. Sie ist also eine Großkonsumentin von süßen Backwaren. Also sei es Kuchen oder irgendwelche Kekse oder was auch immer. Sie ist also tierisch wild auf diese Dinge. Und das war also, wo du auch gesehen hast, sie hatte 3 Teller von diesem Red Velvet Cake.
Ja, mit riesen Kuchenstücken und Schokoladenmilch und normale Milch.
Ja, und wo sie auch selber sagt, ich habe Kuchen gegessen, der Größe eines Borg-Kubus. Das ist einfach, wenn man Jurati eben auch aus den Büchern kennt, denkt man, ja, das ist ein typischer Agnes gewesen. Ja.
Das erklärt jetzt übrigens auch ein bisschen die Schokoladenkekse-Szene mit Maddox.
Ja, genau. Ja. Genau, weil er wahrscheinlich eher das machen wollte, weil in einer anderen Szene vorher im Buch, glaube, das war sogar, wo sie sich das erste Mal treffen, isst sie Chocolate-Chip-Cookies. Und ich glaube, das ist dann halt einer dieser verbindenden Elemente. Und was ich halt auch noch sehr, sehr, sehr süß fand, war eben die Sache mit, da hat sich Jurati eben nochmal übergeben, weil die Raffi halt gefragt hat, ja, was ist denn los mit dir? Ist das jetzt ein Notfall, den wir halt vor Augen haben? Bist du wegen Rios irgendwie ein bisschen aufgeregt? Und sie dann sagt so, nee, scheiße, das ist ja wegen Maddox. Und dann muss sie sich ja nochmal übergeben. Da guckt also dann auch noch der Rios über die Reling und sieht diese rote Pampe, die aus Agnes rauskommt. Das fand ich so gut. Das ist vor allem so, weißt du, so richtiges Rumkörpern, wie es im Leben ist. Und dann sagt die, das ist einfach so großartig, wie die Raffi da einfach sagt so, nee, das ist kein Blut, das ist nur Red Velvet Cake. Das ist fantastisch. Ja.
Ach ja.
Ja, und dann haben wir es ja, dass Rios ja dann die Agnes zur Seite nimmt und das ja, finde ich ganz gut geschrieben, wie also Rios erst denkt, es wäre die Raffi, die ungewollt den Tracker hätte, weil sie vielleicht gerade...
Nee, ich dachte gewollt.
Nee,
nicht ungewollt. Ungewollt.
Weil ich hatte ihn nämlich so verstanden, weil er hat ja gesagt, sie war ja dann weg und dann kommt sie doch zurück und so weiter. Ich dachte, das hat er ihr tatsächlich unterstellt. Das hat mich ein bisschen gewundert.
Nee, der hat gesagt, she probably doesn't know it oder sowas, okay, hat er dann okay. noch dazu gesagt, dass sie quasi weg war, wieder zurück und dass die Romulanskis irgendwie genutzt hätten und die Agnes halt nur sagen konnte, it's not Ruffy und ja, dann wieder ein Notfall war, der...
Ich habe mir noch gedacht, jetzt kriegt Jurati deswegen ein so schlechtes Gewissen, dass sie dann dieses Gift nimmt, um das aus sich rauszuspülen, den Tracker, ja. Und aber kein schlechtes Gewissen haben, oder sagen wir so, genug Nerven haben, um Maddox umzubringen, aber dann ein schlechtes Gewissen kriegen, weil Rios denkt, es ist Ruffy. Ich finde, das ergibt hier irgendwie nicht so wirklich Sinn.
Nee, das war's nicht ganz, glaube ich. Das war eher so ein kulminatives, also aufeinander aufbauendes, dass sie also diesen Tracker natürlich mit dem Auftrag, den Commodore O ihr gegeben hat, weil Commodore O sagt in den letzten Teil, bevor ausgeblendet wird in dieser Szene, sagt, we need you to make a great sacrifice. Also, und dieses great sacrifice ist genau das, also den Tracker haben und eben auch Maddox umbringen, falls, also wenn sie ihn finden. Und ich denke, dass sie also diesen Tracker loswerden wollte, war sozusagen diesen Auftrag loszuwerden, damit also die Romulanskis, Sadwasch, was auch immer, sie nicht mehr verfolgen können. Und es war so ein insgesamtes Sagen, nee, vorher war sie ja schon agitiert und sagte, ich will nur nach Hause, ich will zurück zur Erde. Und es ist so eine selbe Reaktion gewesen, ist aber überlegter, weil es natürlich sehr viel Überwindung kostet und Kalkulation kostet, um auszurechnen, nehme ich jetzt dieses mögliche Neurotoxin zu mir, um diese Tracker aus mir rauszuspülen, das mich in Koma, wie sie ja gefallen ist, fällt, oder sogar ihr Leben riskiert, um einfach sich dieser Bürde zu entledigen. Und ich fand, da war sie sehr, sehr überlegt. Sie war nervös, aber sie wusste genau, was sie tut.
Ja, ich denke mal, sie hat geplant, dass an der Stelle Feierabend ist. Denn, ich meine, sie hat ja irgendwas auf Uranbasis repliziert. Und es gibt radioaktiv und giftig. Geile Kombi.
Also von radioaktiv habe ich jetzt da nichts
Es ist Uran.
Mitbekommen, aber
Uran ist nie stabil.
Ich meine halt eben nicht, dass da irgendwas von Uran gesagt wurde, aber es ist egal. Ich schaue gerade nochmal. Also für mich war es halt eben genau der Punkt, ich weiß nicht, ob ich das in Star Trek schon mal gesehen habe oder ob ich das in irgendeinem anderen Kontext war, dass eben tatsächlich solche Tracker wohl dann eben in einem anderen Science-Fiction-Kontext eben quasi aus dem Strom sozusagen des Gehirns gespeist werden und in dem Moment, wo du auch nur Millisekunden oder Sekunden hirntot bist, quasi dann diese Tracker sterben.
Genau, das war nämlich auch mein Gedanke, dass du wahrscheinlich tot sein musst, damit dieser Tracker nicht mehr sendet. Das war genau, so habe ich das auch verstanden. Aber ich weiß nicht, vielleicht habe ich das gleiche gesehen wie du, ich weiß es nicht.
Also im Original ist es Uranium Hydride, also irgendein...
Okay.
Uranhydrid. Ich glaube, auf Deutsch ist es irgendwie strange übersetzt worden. Ich weiß nicht, hast du Original oder Deutsch geguckt?
Nee, ich habe es im Originalton gehört, aber ich hatte halt eben nicht da irgendwie was von Uranium gehört, sondern eben nur Hydride und hatte jetzt das nicht zwingend mit Uran und entsprechend eben auch nicht mit
Radioaktivität
in Verbindung gebracht.
Also auf jeden Fall
hielt es eher einfach für einen Nervengift quasi, dass ihre Nerven Nervenströme reduziert, minimiert.
Funktioniert hat's ja auf jeden Fall, weil Narek ja ausgerastet ist und den Tracker verloren hat. Das heißt, egal ob sie jetzt wieder aufwacht oder nicht, Mission geglückt.
Genau. Und
hat mir übrigens auch super gut gefallen, als das Hologramm ja dann sie auf dem Boden liegen sah. Und dann ist es wirklich so aus tiefstem Herzen.
Bloody hell.
Und ich so, der ist so schön britisch.
Ich weiß, das war einfach so ganz großartig. Vor allem, denke ich, hat sie es auch bewusst gemacht, weil sie wusste, da kommt, ist ja auch eine, oh, warte mal, das ist jetzt, jetzt kommt bei mir ein Alarm, der mir sagt, dass ich etwas tun muss. Ich habe es mal ausgeschaltet, genau. So, sage ich jetzt nochmal für den Schnitt. Genau, also, was war das wieder? Genau, das EMH hat sich eingeschaltet. Im Übrigen hat sich, als Raffi sich übergeben hat und die Agnes sich übergeben hat beim Kuchen, nach dem Kuchenessen und die Raffi so nach dem Hospitality Hologramm gerufen hat quasi, da kam nichts, aber als Raffi in der Krankenstation in dem kleinen Sickbay war, hat sie natürlich auch mit kalkuliert, dass wenn sie sich da, also dieses Uranium Hydride Hyperspray gibt, würde auch natürlich diese Assistenz kommen, der sie eine gewisse Sicherheit gefühlt hat und der ist ja dann eingeschritten.
Ich habe langsam das Gefühl, dass Rios die das medizinische Hologramm so manipuliert hat, dass das nur kommt, wenn es wirklich eine Leben- oder Todsituation ist.
Oder wenn es explizit angefordert wird.
Weil ich meine, wenn du sonst mit Erkältung irgendwo reinkommst oder dich übergibst oder so, sollte sich ja das normalerweise auch anschalten, aber tut's ja eben nicht.
Nee, da war es ja, es hieß ja ein Hospitality Emergency, nicht Medical Emergency.
Naja gut, aber wenn du dich übergibst, ist es ja auch eine Medical Emergency, weißt du? Also theoretisch müsste es dann auch auftauchen bei kleinen Sachen oder wenn du dich schneidest oder so. Aber das macht es ja nicht. Deswegen, ich glaube, Rios hat da ganz schön krass an dem Code rumgespielt von den ganzen Hologrammen. Übrigens,
ich finde auch die Konversation zwischen Rios und dem Hologramm halt lustig, wo er halt sagt, ja, ist es wieder Agnes, hat sie immer noch Probleme mit ihrem Bäuchlein? und das Hologramm also aktuell mache ich mir eigentlich mehr Gedanken drüber, über den Fakt, dass sie gerade im Koma liegt. Halt auch nur so einer
Trockenheit. Der rennt da noch so los und ich dachte, wo rennt er denn jetzt hin? Das waren ja nur ein paar Meter bis zur Krankenstation.
Ja, da muss er
Hier hatte ich übrigens die Diskussion, über die ich vorhin gesprochen habe. Ich hatte mit Eve J darüber gesprochen, ob eventuell diese Krankheitssymptome, die Jurati ja gezeigt hat, weil die baut ja ganz enorm ab in dieser Episode, bis dann jetzt zu dem Zeitpunkt, wo sie sich ja das Gift spritzt. Also die ist ja vorher schon, bevor sie anfängt mit dem Kuchen, ist sie ja auch körperlich einfach mitgenommen, ja. Also blass und zitterig und also es ist ja nicht nur mental. Und da hatten wir kurz darüber diskutiert, ob diese körperlichen Symptome, die sie zeigt, vielleicht Nachwirkungen von dem Mindmeld auch sein könnten. Also, dass das nicht nur deswegen so ist, weil sie mental so mitgenommen ist und nicht mit dieser Vorstellung zurechtkommt von dem, was sie gesehen hat, sondern dass ihr das quasi auch auf den Körper schlägt.
Ja, genau.
Also auf die körperliche Verfassung. Ja, ja. Ja.
Nicht nur der Mindmeld, sondern die gesamte Situation, den Druck, den sie hat. Es fängt ja schon damit an in der
fünften aber das
Folge,
war ja
wie sie nervös
war ja genau
ist
die Diskussion,
wegen
die wir
den
hatten.
Beamen.
War es nur ein mentaler Auslöser oder auch ein körperlicher Auslöser aufgrund von zum Beispiel diesem Mindmeld? Also,
ich denke, psychosomatisch, also beides, weil Mindmeld ist ja gut was körperlich, aber auch was Geistiges und ich denke, das ist was Psychosomatisches, wenn.
Aber,
oder aber vielleicht auch aufgrund des Trackers.
Ja, kann auch sein, natürlich, dass es etwas toxisch ist.
Aber kommen wir doch zum namensgebenden Planeten dieser Folge.
Genau.
Und
ich hatte noch kurz eine Kleinigkeit zur letzten Folge, zum letzten Abschnitt. Ich war mir nämlich auch deswegen sicher, dass es nicht Uranium hieß, weil es im Untertitel nicht anders stand, die ich immer mitlese. Und es ist wohl ein anderes, nicht instabiles, nicht radioaktives Element, das aber wohl nur in Star Trek existiert, nämlich Noranium.
Also beim
sagt zumindest die Memory Alpha dazu, und
dann
Noraniumhydrid war bisher noch nicht der Fall, kam bisher noch nicht vor, aber in TNG in Staffel 3 in einer Folge kam das Noranium als Mineral wohl schon vor.
Gut, aber also der Untertitel sagt aber eindeutig Uranium.
Ja, echt? Der
Untertitel. Ich habe ihn nämlich gerade vor.
Ich hatte
mir
da was mit. Ich dachte, ich hatte da was mit eben einem anderen Anfangsbuchstaben gelesen und nicht mit U. Interessant. Dann ist die Memory Alpha doch an.
Genau. Aber Nepente. Und ich möchte sagen, wie finden wir Bunnycorns oder wie ich auch sage, Einhornkanickel? Ich fand das so großartig. Es war so toll. Und eine schöne Anspielung.
Total lächerlich.
Auf diesen Hund aus Toss mit dem Horn. Also ich fand das total süß. Ich fand das toll.
War ja auch laut Shabin war das ja auch genau diese Anspielung. Obwohl ich den Hund schon wieder vergessen hatte, ehrlich gesagt.
Ja, aber ich fand den Bunnycorn total gut. Ganz großartig.
Ja, das Kaninchen mit Horn war schon sehr lustig.
Sehr subtil.
Ich habe das Horn erst gar nicht gesehen.
Ja, und als Riker
beim ersten Gucken ich auch nicht.
Als Riker Bunnycorn sagte und dann so zurück und so, Mist, das Viech hat wirklich ein Horn drauf.
Ich habe das beim Gucken gar nicht wahrgenommen, aber okay, ich habe es auch nachts um 2 geguckt. Also.
Es war auch nur ein kleines Hörnchen.
Ein sehr süßes kleines Hörnchen.
Aber auf jeden Fall.
Ich habe nur im Still gesehen, was man danach.
Genau, als Picard und Soji halt auf Nepente ankommen, werden sie halt von einer, in Anführungsstrichen, Kriegerin erstmal mit Pfeil und Bogen gestellt. Woraufhin Picard erstmal dann so darauf hinweist, übrigens, zieh lieber auf meinen Kopf, denn mein Herz, das ist solid Duritanium, also er hat ja ein künstliches Herz, und da würdest du nicht viel kaputt machen, nimm lieber den Kopf, da geht's noch.
Und das natürlich schöner Rückbezug auf Picard Story TNG.
Genau, Tapestry ist die Folge, wo Q ihn da halt seine Lebensentscheidungen nochmal hinterfragen lässt. Und verlinken wir euch auch. Es ist eine wirklich wunderbare Folge, die den Charakter Picard auch miterklärt. Und diese Kriegerin ist niemand anderes als Kestra Troy Riker.
Genau.
Ja, und dann klingeln alle Glocken bei Leuten, die TNG gesehen haben. Denn Kestra ist ja ein Name, den wir kennen.
Genau, das ist die, Kestra ist der Name von Dianas älterer verstorbenen Schwester.
Genau, also das erste Kind von
Loxana. Genau, und
Also war Kestra, sprich das Kind, das wir gesehen haben, in der Vorschau ganz am Anfang tatsächlich die Tochter und nicht der Sohn, wo ich erst von der Stimme her dachte, es könnte ein Junge sein, aber es war dann doch ein Mädchen.
Genau. Die machen sich dann erstmal auf dem Weg, und Kestra fragt dann so halt so, hey, ist das dein Großvater, ist das dein Vater? Und er so, nee, und dann kommt halt so raus, so ja, Picard lässt dann halt fallen, dass Data ihr Vater ist, in Anführungsstrichen, woraufhin dann erstmal die Schocktherapie losgeht, weil Kestra das A-Wort fallen lässt, nämlich Android und nicht Synth. Was halt für Soji jetzt nicht so nicht gerade gut für ihren mentalen Zustand ist.
Ja, sie betont ja auch, dass sie eben keinem traut, und dass sie überhaupt jetzt noch mitläuft mit PK ist auch ein halbes Wunder, aber Kestra scheint da ja ganz guten Zugang auch zu ihr zu haben, also ihr vertraut sie ja noch am ehesten, glaube ich, von allen. Naja, und dann kommen sie halt zu Residence Casa de la Troy Riker, die
Courtesy
sehr,
of Universal Studios Backlot.
Genau, die sehr alle so ein bisschen generische Serie, ob das jetzt Unsere kleine Farm ist oder hier aus dem Film Generations oder, ja, sieht irgendwie alles gleich aus, also so Holzhaushüttenmäßig, ist sehr süß, genau, aber ja, sehr rustikal.
Genau, die Holzhütte spielt auch im Film Shooter eine Rolle am Ende, also kann man auch mieten, Preise stehen nicht auf der Webseite, aber man kann es mieten, wenn man es möchte.
Also das Häuschen.
Genau, das Häuschen.
Ach, wie hübsch.
Genau.
Aber das ist so schön, als sie sich dann begegnen. Also jetzt haben wir auch die Szene aus dem, die wir auch im Trailer hatten, wo dann Kestra eben ruft, ihren Vater ruft und der dann eben sagt, sie soll bitte nicht so schreien und der so, ja, Jean-Luc Picard ist da und er so, was? Macht's Fenster auf, sagt es nochmal und wir hören nur Picard, wie er hinter ihm in der Tür, im Türrahmen steht und sagt, hallo, Will. Ja. Und alle so, ah, das war so süß. Und Will so, oh Mann. Und ihn dann umarmt. Also sehr süß und auch wie er auch die Diana ihn in die Arme schließt und so, es ist alles sehr, sehr schön.
Und beide lesen sie, sowohl Diana als auch Will, lesen Picard wie ein offenes Buch.
Aber oh, ehrlich, ja. Ey, oder? Krass.
Bei Diana ist es ja kein Wunder, weil ich meine, sie ist Empathin. Da kann man ein bisschen was mit, da kriegt sie ein bisschen was mit und sie kennt Picard verdammt gut. Bei Will ist dann also, you need a place to hide out.
Ja, das ist so toll. Und es ist auch das erste, was er, und er so, ja, und er so, okay, Schilde hoch, irgendwie so Scans anmachen, ja. Und er so, ja, Romulaner, ja, bitte auch noch Cloaking Device drüber stülpen. Und ich so, ich liebe das.
Es hätte eigentlich nur gefehlt, dass er Red Alert brüllt.
Ja, so ungefähr. So, bitte auch noch die Scans nach Cloaking Devices.
Also es ist ja sehr idyllisch, wo wir da hinkommen, ja, also so mit Garten und alles ist friedlich und diese Holzhütte und so, aber sie sind vorbereitet, also so von wegen hier Cloaking Device und so weiter, also hallo, ja, sie waren nicht umsonst lange Starfleet-Offiziere.
Genau. Und,
ja, er sagt dann ja auch, dass sie da irgendwie ein bisschen mit der lokalen Spezies oder irgendeiner regionalen Spezies quasi ab und zu ein bisschen Probleme hatten, zuletzt auch wieder.
Übrigens auch eine Spezies, die wir aus The Animated Series kennen, also der bedient sie sich offensichtlich für diese Staffel recht häufig.
Ja, ja. Allgemein bedienen sie sich ja sehr viel bei den alten Serien. Also ich meine, wir haben auch an Bord des Kubus, haben wir auch Hirogen XBs gesehen. Also da bedient man sich an sehr vielen Stellen. Und da haben wir das erste Mal, dass sich Picard so ein kleines bisschen eingesteht, dass er am Scheitern ist.
Dass er ziemlich
oder
überfordert
zumindest,
ist.
Ja, genau.
Aber halt auch noch nicht so
die ganze Situation gerade ein bisschen.
Genau, aber halt auch noch nicht so ganz, so ein kleines bisschen. Bis es ist ganz
sein Verhalten zeigt das vor allem gegenüber Soji später.
Genau. Und da erinnert ihn Riker halt auch noch mal so ein bisschen dran, so ja, was habe ich dir damals gesagt, als du diese Rettungsmission angehen wolltest? Ja, willst du den Rest deines Lebens mit Romulanern festhängen? So nett ja, übersetzt. Man kann es auch drastischer übersetzen, glaube ich.
Ja, in romulanischen Affären festhängen quasi. Das war es ungefähr. Ja. Also nicht Romulaner dann, selber, sondern die sozusagen in so, ja, doch, romulanische Affären, romulanische Angelegenheiten, genau.
Ja. Und ja, und dann meint er noch eben so von wegen, und außerdem habe ich dich auf das vierte Gesetz der Thermodynamik hingewiesen, ja. Wo ich erstmal stutzte und dachte so, warte mal, waren das nicht nur drei und hä? Ja,
no und dann good deed goes unpunished.
Genau, keine gute Tat
bleibt ungestraft.
Ungestraft, ja.
Und dann haben wir halt danach dann erstmal so ein bisschen Kestra, Soji, Teeny, Girl Talk, wo Kestra halt so komplett fasziniert sie alle möglichen Sachen fragt, was sie über Data weiß. So, spielst du die Violine? Magst du Sherlock Holmes?
Ja, aber auch so diese Faszination, ja. So, also ich weiß gar nicht, was das, wie das übersetzt dann ist ins Deutsche, aber so nach dem Motto, hast du Spucke und so ein Kram, ja. Okay.
Mumps ist, glaube ich, die Krankheit, die da gesucht ist. Die Mumps? Du gerade suchst.
Nein, Mucus ist doch, wenn du hustest und Schleim hochfuchst, oder?
Generell ist das halt, was man auf Deutsch entweder halt Schleim oder Rotze nennt.
Ah, okay, gut. Ja. Dann
genau, also hast du, deswegen habe ich nur gesagt, so Spucke hast du Rotze, so nach dem Motto. So super, super Gespräch.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr lustig und so ein bisschen ein Bonding zwischen eben Soji und Kestra.
Was ich übrigens hier auch sehr schön fand, war, dass Deanna ja dann, als sie mit Picard später redet, ja auch sagt, dass eben sie nichts fühlt von Soji und dass aber das Kind, also oder die junge Frau total schockiert und verstört wirkt. Und das fand ich so, ja, traumatisiert. Und das fand ich so schön, weil wir daran sehen, Deanna Troi hat jahrzehntelang hat die als Counselor gearbeitet. Die Frau, die kann ihren Job. Es hilft, dass sie halt Betasoidin ist, aber es ist kein Muster dafür, dass sie ihren Job tun kann. Ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil wir sonst oft sie immer nur runterreduziert wird auf ihre Zusatzfähigkeiten, die sie als Halb-Betasoidin hat, aber das allein macht es nicht. Ja, also sie ist auch nicht auf den Kopf gefallen und kann auch so ihre Arbeit in Anführungszeichen ausführen, ohne dass sie das fühlen muss. Es hilft, aber es ist nicht...
Genau.
Alleine
das. Es ist nicht alles.
Genau. Und sie hat halt auch eine schwere Bürde zu tragen, wie jeder Charakter in dieser Serie. Denn die Troi Rikers hatten noch ein zweites Kind, nämlich Thad.
Thaddeus.
Genau.
Thaddeus.
Komplett benannt nach einem alten Vorfahren von Riker, der in Voyager schon mal erwähnt wurde. Mhm. Und der starb an einem Silizium-basierten Virus. Und das Ganze, den hätte man, der ist eigentlich nicht schlimm, den hätte man heilen können. Man bräuchte dafür aber eine positronische Matrix und die gibt's nicht mehr, weil die sind ja verboten.
Genau.
Ja, und das ist natürlich echt tragisch, ja. Also
und zeigt auch ein interessantes Moralverständnis der Föderation, finde ich an der Stelle. Dass man halt sagt,
beziehungsweise okay, halt eben
hier es gibt hier halt medizinische Anwendungen, die machen wir halt auch nicht mehr.
Also mich lässt es halt auf jeden Fall eben an dem Punkt so zurück, so die Frage zu stellen, quasi, ob da nicht tatsächlich noch, so wie es eben Ruffy vermutet, noch viel mehr dahinter steckt, als das, was man nach außen hin zeigt.
Und Deanna sagt ja auch hier, I'm not as brave as I used to be, weil man merkt halt, hey, die ist echt fertig mit den Nerven. Sie kann zwar nach außen eine Fassade aufrechterhalten, aber es ist halt auch nicht mehr als eine Fassade. Und da sehen wir zum ersten Mal den Menschen Jean-Luc Picard wieder, der sich da halt wirklich erstmals halt, ich meine, er kümmert sich um sie, bestärkt sie, agiert halt wie ein Freund und nicht wie bei Ruffy so als Nutznießer.
Wobei ich auch, ja, absolut. Ich finde, ich glaube, dass Deanna, das kommt halt jetzt hoch, ja. Ich glaube nicht, dass sie da, also das kommt immer wieder hochgespült, aber ich glaube nicht, dass sie da nicht so drüber hinweg ist. Ich glaube nicht, dass sie da so jetzt so verzweifelt ist, wie du meinst.
Naja,
sie wirkte aufgelöst, also noch. Also
ja, aber ich glaube, das ist was halt immer wieder hochspült.
Ja.
Also ich glaube, sonst für den restlichen Alltag funktioniert sie, glaube ich, ganz gut.
Ja, natürlich, ja. Aber sie wirkte trotzdem jetzt, dass es, wenn sie dran denkt, noch ziemlich mitgenommen ist.
Ja. Also genau, dass es eben dann entsprechend hochspült. Übrigens ja nicht nur sie, sondern auch Will.
Stimmt.
Genau. Und mit Will geht's dann ja auch weiter, der Picard relativ heftig dann draußen beim Pizzamachen anzielt. Denn Picard will nicht sagen, was los ist, Woraufhin dann erstmal Riker ihm erzählt, was los ist. Rein aufgrund seiner Beobachtung. Hey, du lässt uns nach Cloaking suchen. Also sind die Romulaner im Spiel. Dann, du willst uns nichts sagen, das heißt, wir sind gefährdet, das heißt, der Tal Shiar ist im Spiel. Und listet da einmal so den kompletten Plot der Staffel mehr oder minder auf und sagt halt auch noch sehr, und du meinst halt, alles müsste nach wie vor bei dir zusammenlaufen und du bestimmst über alles, und so, also Classic Picard Arrogance.
Ja.
Hat alles zusammengefasst. Vor allem, weil diese Klassik Picard Arrogance, später hat ja die Soji, wo eben Riker sagt, hol doch bitte ein paar Tomaten, und die Troy gerade am Tomatenpflücken ist, die Soji bei ihr ist, und sie reden über Echtheit. Und da, wo eben Troy eben erzählt über diese silikonbasierte oder silikatbasierte Krankheit, und dann gerade sich öffnet und erzählt, was Narek ihr angetan hat, was auf dem Cube passierte, wie diese Mindgames funktionierten. Und dann kommt ein Picard an und macht sich total flapsig darüber lustig, so, natürlich sind wir hier alle nur dabei, dich zu verarschen. Und Soji steht auf und schubst ihn erstmal ordentlich, also jetzt ohne zu aktivieren und jetzt gleich zur Kampfmaschine zu werden, aber richtig bewusst, und das hat er, hat, wie Troy es gesagt hat, er auch richtig verdient, und sie gesagt hat so, boah, Junge, hast du überhaupt eine Ahnung in deinem privilegierten Kopf, wie es anderen Leuten geht oder ihr ergeht, das, was für dich vielleicht seltsam erscheint, ist für sie normal. Halt die Fresse, Jean-Luc, quasi. Also,
Du kannst mit ihr nicht umspringen wie mit so einem dahergelaufenen Starfleet Officer.
Genau, eben.
Und
ja, aber man muss dazu auch, also in aller Fairness muss man sagen, dass er es einsieht. Also das zumindest ein Schritt nach vorne.
Ja,
nachdem
er mehrere brutalste verbale Ohrfeigen bekommen hat, also wenn er es dann immer noch nicht einsehen würde, dann wäre das auch relativ hart. Was auch noch lustig ist, in der Szene vorher, wo Willy halt erstmal alles aufhört und dann so, I recognize that head tilt everywhere.
Ja, das mit dem Data-Nicken.
Ja,
ja, ja.
Und dann so, genau, not bad for Pizza Chef. Wo ich mich so ein bisschen an die ans Enterprise Serienfinale erinnert gefühlt habe, wo er den Koch auf der Enterprise spielt.
Wo er ja tatsächlich auch mal Pizza backt, weil er ja für jeden Charakter doch das Lieblingsessen herstellt, genau. Und was ich sehr für mich persönlich in der Bildsprache sehr spannend fand, war beim Essen, viele haben ja drüber gelästert über diese Kerzen auf dem Tisch, die gesagt haben, IKEA. Ja, ich fand, das war für mich eine dekorative Version, um zu zeigen, oder dekoratives Mittel, um zu zeigen, dass eine Firewall zwischen Picard und Soji besteht und Picard jetzt quasi in der Bringschuld ist, diese erstmals zu überwinden und wirklich ihr Vertrauen zu bekommen. Während, denke ich mal, die einzige Person erstmals, die tatsächlich näher dran ist, das Vertrauen von Soji zu gewinnen, die Kestra ist, die neben ihr saß.
Und halt Will und Deanna, die Vermittler sind, die halt neben der Firewall stehen.
Genau, stimmt. Und allein, stimmt, Picard sitzt denen allein gegenüber. Und das war schon bewusst so platziert. Und ich muss dazu noch sagen, die Troy Rikers haben wunderschöne Weingläser. Das ist so ein Hobby von der Gläser zu sammeln. Und diese Weingläser sind wunderschön. Ich muss mal gucken, welche sie benutzt haben. Ich hätte sie selber gern. Im Gegensatz zu den Ballongläsern, die Darsch benutzt hat, die ich noch relativ so handelsüblich fand. Aber das waren richtig geil ausgesuchte Gläser. Oh, stylisch.
Was wir hier, finde ich, ganz gut vor Augen geführt bekommen in dieser ganzen Szene mit Riker und Troy, ist eigentlich der Gegenentwurf zu der eigentlichen Crew, die Picard jetzt hat. Also wir kennen Picard ja als einen Captain, dem alles Mögliche gelingt, der Probleme lösen kann. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass man das Gefühl hat, dass er hier so ein bisschen ja vermenschlicht wird, demontiert wird, dass er eben auch Fehler macht, die wir einem Picard, den wir auf ein Podest stellen, ja eigentlich so nicht zutrauen. Und ich finde das so schön, dass man hier sieht, er kommt an, er sagt, okay, mein Plan war nicht wirklich gut durchdacht, geschweige denn überhaupt ein ordentlicher Plan, Hilfe. Und dann kommen da diese zwei alten Freunde und bringen einfach eine andere Perspektive rein. Und Diana sagt ja auch wirklich, jetzt sag mal, also beruhig dich mal, schlaf mal eine Runde, ruh dich aus, wir lösen das schon. Ja, also dass da Leute sind, die ihn bestärken, die ihm helfen, die andere Perspektiven aufzeigen, vielleicht auch andere Lösungsmöglichkeiten. Und das ist im Grunde ja auch das, was wir in TNG hatten. Ich meine, ein Captain hat nicht umsonst eine Crew, und mit der er diskutiert, so dass er die bestmögliche Lösung für ein Problem finden kann. Während wir bisher Picard hier immer nur hatten, alleine, der versucht hat, alles alleine zu lösen und alles perfekt zu lösen. Selbst die Leute von der La Serena, die ja inoffiziell als seine Crew gelten, waren ja nicht wirklich sein Team. Also die haben zwar gemacht, was er gesagt hat, richtig, aber sie haben nicht wirklich dazu beigetragen, ein Problem aktiv zu lösen. Also das ist so ein bisschen dieses, es gibt kein Ei in Team, ja. Picard war im Grunde die ganze Zeit alleine unterwegs und hat irgendwie versucht, es durchzuboxen, und hier sieht man eben, ja, aber wenn du vielleicht es zulässt, dass andere Leute dir helfen und dir vielleicht auch einfach eine andere Perspektive geben, dich zurechtrücken, dich korrigieren, dann findest du vielleicht auch eine sinnvolle Lösung. Und das fand ich hier ganz schön, wie uns das so ein bisschen vor Augen geführt wurde als Gegenentwurf zum bisherigen Bild, das wir hatten.
Und in dieser ganzen Dinner-Table-Diskussion will ja auch sagen, hey, hier, ich kenne ihn seit 35 Jahren, wo Picard dann sagt so, lass es, ich hab's verstanden. Und dann halt, als es so spricht und halt so ein Stück weit auch an die Funktionsweise ihres Gehirns mehr oder minder appelliert, wo er sagt so, hier, guck dir mal an, schwitzig, was machen meine Augen und so weiter. Und so. Also, dass all diese Sachen, die man halt normalerweise mit Lügen assoziiert, also bewusstem Lügen, wo man das dran erkennen kann, also hier, guck dir die Checkliste an, ich lüge nicht. Wenn ich dir das sage, dass ich dir helfen will.
Oder lüge ich, ja, wenn ich das dir so sage?
Genau.
Fragt er sie ja, genau.
Wo sie dann halt auch so relativ kühl und trocken antwortet, ja, alles, was ich weiß, ist, dass du nicht glaubst, dass du lügst.
Ja, fand ich auch eine sehr schöne Antwort, ja, von ihr.
Und es gibt dann danach noch eine Szene im Wald und am See, wo Picard dann halt auch so ein bisschen mehr eingesteht, ja, meine Crew, die haben alle ihre eigene Last mit zu schultern, das ist alles anders als bei uns damals, und dann halt auch dann hinten raus das Feld, der hier, thanks for not talking me out of this, wo dann halt Riker sagt, believe me, I know better.
Und, oh ja, die Szene kannte man ja schon aus dem ursprünglichen Trailer.
Genau, und wir lernen halt auch noch, dass Riker offiziell immer noch Active Reserve ist, aber so active kann die Reserve nicht sein, denn so wirklich rangeholt wurde er bislang noch nicht. Mhm.
Aber können wir doch darüber reden, weil das fand ich beim Essen halt noch super wichtig, wie eben gerade zwischen Kestra und der Soji die Sache mit erstens noch mehr Vertrauen, noch mehr Bonding und auch das Rausfinden, wo jetzt diese Heimatwelt ist, wo also dieser Ort mit den zwei roten Monden und den elektrischen Stürmen ist. Und die Kleine erwähnt ja immer wieder diesen Captain, wie hieß der wirklich, der an diesem Infinity Lake lebt, den Riker auch abtut als einen alten Spinner mit einem kaputten Schiff. Und sie ja quasi so dieser typische Teenager, texting under the table, gleichzeitig diese Sachen eingibt und dann die Antwort gibt, dem Tisch zeigt, schaut mal, das ist das und das. Und der Planet hat noch nicht mal einen Namen, sondern eine Nummer. Und ihre Augen leuchten so auf. Also diese junge Schauspielerin, die bringt diese typische, aber echt herzlich süßen Teenager rüber. Also von Anfang an, großartige Leistung. Also es ist, glaube ich, eine der ersten Male, wo ein Kind das erste Mal auftaucht, also nicht etabliert wie Jake Sisko oder Nog, sondern tatsächlich das erste Mal, dass ein Kind in Star Trek auftaucht und nicht irgendwie seltsam hölzern wirkt, sondern man denkt sofort so, wow, okay, das ist echt.
Kestrel wird gespielt von Lulu Wilson, 2005er Jahrgang.
Oh.
Da habe ich fast Abi gehabt.
Da habe ich mittlere Reife gemacht.
Ja.
Ja.
2005. Ich merke, wie viel älter ich als ihr seid. Das geht doch gar nicht.
Ich war da mitten im Studium. Ich habe da gerade, glaube ich,
ja, ja. Zeit, ich hatte da gerade die Hälfte.
Ja.
Meine Zwischenprüfung hatte ich gerade hinter
mir. Genau, das war so die Zeit der Zwischenprüfung, so plus minus. Und wow. Und ich denke, andererseits denke ich, wenn die sehe, denke ich so Nichten-Goals.
Ja, gut. Wobei fast Abi
immer
gehabt
schön
da.
Schön erziehen.
Ja.
Da haben wir noch 2,5 Jahre zum Abi sogar noch gefehlt. 2005, ja, da habe ich gerade nach Bayern umgezogen.
Ja, ja, und ich war gerade in der 10. Also ja, wir haben ja schon mal festgestellt, dass die Damen in unserer Runde etwas
reifer
beziehungsweise
sind.
Umgekehrt.
Jetzt acht auf, was du sagst.
Altersdiversität.
Wir jünger sind. Genau, wir haben hier auch eine Altersdiversität.
Und außerdem bin ich Verfechterin dessen, zu sagen, say your age, disrupt aging. Also ich finde irgendwie, gerade wenn es darum geht, mit femininen Personen zu sagen, oh, man darf das Alter nicht nennen, weil das Alter quasi ein abwertet. Nee, ich stehe zu meinem Alter. Übrigens, ich bin so alt wie Per Anhalter durch die Galaxis. Per Anhalter durch die Galaxis.
Das ist ja schon wieder cool.
Per Anhalter durch die Galaxis wurde ja 1978 quasi in die Welt gesendet das erste Mal und ist jetzt 42 Jahre alt.
Ja, das sage ich ja, ist gerade wieder cool.
Ja.
Da kannten sich meine Eltern noch nicht mal. Gut, aber bevor wir jetzt sehr in die Familiengeschichten abdriften, noch ein paar Gedanken zur Episode. Also die ganzen Easter Eggs, die man untergebracht hat, waren wieder schön für die, die halt wandelnde Memory Alphas sind. Die haben da konnte man halt wieder sehr viel sehr schön sehen, aber halt sie waren nicht zwangsläufig nötig, um die Sachen halt zu verstehen. Das kriegen sie halt sehr schön hin.
War eigentlich nicht.
Dann, was Trackcore aufgefallen ist, in der Voyager-Episode Timeless, ist glaube ich,
oh, ja, genau.
5. Staffel, 2. Episode oder so.
Zeitreisefolge.
Genau, die Zeitreisefolge, wo Harry Kim sagt, ja hier, ein Borg Temporal Transmitter. Und Starfleet Intelligence hat ihn im Wrack eines Borg-Kubus im Beta-Quadranten gefunden. Da ist jetzt halt die Frage, ist das unser Kubus?
Könnte sehr gut sein. Und dann ist das halt auch noch so, okay, da ist das Zeitreise-Ding zwar draußen, aber da könnten ja auch mehrere davon noch drin sein.
Ja, die Frage ist das Zeitreise-Ding überhaupt draußen? Denn die Timeline von Timeless existiert ja nicht mehr.
Stimmt.
Genau, die wird ja zerstört.
Genau.
Stimmt. Daher könnte ja, wibbly wobbly timey wimey noch passieren. Ja,
genau. Ist eine definitive Rewatch-Empfehlung, auch da wir in der Folge Captain Geordi LaForge sehen.
Ja.
Stimmt. Und auch einiges über Seven of Nine lernen.
Genau, und wie Borg so funktionieren und gucken wir mal. Es wäre nicht das erste Mal, dass man einen Borg zurückholt, der schon tot war.
Stimmt. Es wäre ja zu begrüßen.
Es wäre eine Möglichkeit. Und mit Toten wieder auferstehen lassen, haben wir bei Star Trek Erfahrung.
Ja, außerdem echt? Könnte Hugh vielleicht sogar dem Geordi wieder begegnen. Das hätte ich so gerne. Und Hugh und Seven hätte ich auch gerne gesehen.
Na.
Ja.
Hm.
Ja.
Dann, was wir aus dem Trailer für die kommende Episode lernen, ist Seven of Nine is back.
Und da möchte ich kurz einhaken. Wir haben nämlich vergessen zu sagen, dass Elnor ja am Ende seiner Szene auf dem Bockwürfel die Calling Card von Seven of Nine, das ist eigentlich das Wichtigste mit, Calling Card von Seven of Nine gefunden hat. Und zwar, jetzt weiß ich auch, warum die da hing. Ich habe die ganze Zeit, warum hingen die da denn? Der war in diesem Transporterraum, wo ja sie, also wo sie ihre, also, oder?
Nee, das war nee, das,
das war Hughes Büro. Das war Hughes
Büro. Das war Hughes Büro. Weil ich dachte noch so, verdammt nochmal, warum hängt denn da jetzt plötzlich die Calling Card von Seven of Nine? Vor allen Dingen, offensichtlich hat sie ihm auch eine Calling Card gegeben, weil ich hatte gedacht, sie hat nur Picard eine Calling Card gegeben. Aber wenn das Hughes Büro war, hat sie offensichtlich Hugh ja auch eine Calling Card gegeben. Oder?
Oder es war
warum
halt generell
eine, plötzlich?
Ja eben, das denke ich war quasi rumgelegen in seinem Büro, wie Leute in Büros halt Calling Cards haben und das halt dem Elnor, der unter dem Tisch oder wo er immer sich versteckt hat, das dann gesehen hat, gedrückt und oh, ja.
Ja, aber das war nämlich das Ende noch von der Elnor Geschichte auf dem Borgwürfel, wo ich dachte, ja und jetzt all hell on the Romulana, ich kann kein Englisch mehr. Also wir geben ihnen, wir geben es ihnen, ja. Deswegen, und das ist das, was jetzt, wie du gesagt hast, im Trailer eben auch war.
Genau, also wir sehen auf jeden Fall auf dem Kubus ist ein relativ großes Chaos, sagt ja auch selber so, what happened on this cube? Agnes wird auf jeden Fall wieder aufwachen, denn man sieht sie mit Picard reden. Was ich aber interessant finde, das sieht man nur ganz, ganz kurz, so bei Sekunde 20, ist ein Schiff, ich vermute mal, dass es die La Sirena ist, in irgendwas gefangen. Was, ich weiß nicht, ob das aussieht wie irgendwie Wurmloch, Transwarp-Conduit oder sonst was. Da frage ich mich, was erwartet uns da noch? Habt ihr da Theorien dazu, was das sein könnte?
Ich habe den Trailer noch nicht mal gesehen.
Müsste den nochmal sehen. Also es gab auf jeden Fall Theorien.
Lass uns nächste Woche darüber reden.
Dass man einfach so am Anfang ja die Seven sieht und wohl was im Queen's Chamber. Übrigens, Queen's Chamber ist so wunderschön, wenn man sich mit Inkerei beschäftigt. Ist nicht Queen's Chamber, sondern Queen's Cell heißt das ja. Und die Queen's Cell ist in der Inkerei die Weiselzelle. Und also die sozusagen dort, wo eine Bienenkönigin von den Arbeiterinnen herangezüchtet wird und wie sie vielleicht was macht. Und es gibt einige Theorien, dass Seven of Nine eine neue Borg-Queen werden könnte von den Ex-Bees quasi, dass diese Funktion umgewidmet wird. Wir werden es sehen.
Okay. Ja.
Warten.
Ich möchte auch noch
schieß los.
Ich möchte noch zwei Schlagwörter noch kurz einbringen, oder drei eigentlich. Zum ersten das Thema, wir hatten ja Thema Heilung, Epente, bla bla. Wir hatten auch das Thema Heimat, worüber wir gar nicht geredet haben, weil ja es wird, The Thet wird ja gesagt, hat sich ja eine eigene Heimatwelt erschaffen, weil er ja eben auf Raumschiffen unterwegs war und das eben nicht kannte. Und es wird ja aber auch das Thema Heimat mit Sochi eben nochmal thematisiert. Also das ist, glaube ich, noch ein Thema, über das wir ein bisschen näher sprechen können, vielleicht auch am Ende der Serie. Das wollte ich als Schlagwort hier nochmal kurz fallen lassen. Und dann haben wir eigentlich gar nicht darüber geredet, wobei auch das können wir nächste Woche in Ruhe vielleicht nochmal als Story-Arc insgesamt machen. Wir haben eigentlich noch gar nicht darüber geredet, das wollte ich letzte Woche machen und hab's dann irgendwie vergessen in unserem ganzen Kram, dass Picard ja einfach seine Crew so komplett sitzen gelassen hat. Also nicht nur Elnor und Yu auf dem Borgwürfel, wo wir schon gesagt haben, dass wir das irgendwie komisch finden, sondern vor allen Dingen eben auch seine, also die La Sirena, die hat er da einfach im Stich gelassen. Also scheißegal, was denen passiert, ich gehe jetzt nach Nepenthe.
Ja, classic also das fand Picard ich auch Arrogance.
Ja, also ich, ja, also naja, gut. Ich würde dann auch als seine Crew, also ich glaube, Rios möchte halt seine Kohle, das kann ich auch verstehen, aber wenn ich jetzt seine Crew wäre, da wäre ich auch angepisst, wenn die mich da einfach so sitzen lassen. Naja, also das nochmal ganz kurz, weil ich das letzte Woche vergessen hatte. Und das wollte ich euch auch noch fragen, auch letzte Woche, habe ich letzte Woche auch vergessen. Und das kam jetzt aber auch schon im Panel Discovery, also ich habe es auch gesehen, ich habe das nicht erst gesehen, nachdem ich Panel Discovery gehört habe, möchte ich hier nochmal feststellen, dass Ruffy in ihrem Raum eine Holzhand liegen hatte.
Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Auf dem Schreibtisch direkt, ja. Und ich meine, es sieht so aus wie so eine Hand, wie so eine Schmuck. Richtig, genau. Sah aus wie so eine Schmuckhand, wo du so Schmuck drauflegen kannst oder so eine kleine
Schüssel. Wo du Ringe drauf
machst. Sogar auch die Flasche. Die Flasche hat auch super drauf gepasst, glaube ich. Aber ich dachte noch so, und das zusammen mit der Thematik, dass wir ja dieses Flashback haben von Sochi zurück zu ihr selber als Holzfigur auf dem Tisch. Ich weiß nicht, ob das nur ein müder Star Trek Designer ist, der irgendwie gedacht hat, ach, nehmen wir mal hier, stellen wir mal rein, sieht gut aus, ja. Oder ob das wirklich noch eine größere Bedeutung hat. Aber das wollte ich auch nochmal erwähnen, dass ich das gesehen hatte und fragen, ob ihr es auch gesehen habt, beziehungsweise ob ihr, was ihr denkt, ob das was sein könnte oder nicht.
Ist mir komplett nicht aufgefallen.
Also mir ist es aufgefallen und ich dachte so, die Leute, die da dekoriert haben, haben sich wahrscheinlich was dabei gedacht, dass es eben auch sozusagen eine künstliche Hand ist, vielleicht irgendwas Symbolisches oder wird es irgendwie noch eine Bedeutung haben. Also das wäre
genau. Gibt es vielleicht eine künstliche Lebensform auf dem Schiff? Ich glaube nicht, dass es Ruffy ist, aber vielleicht ist es doch Jurati. Also man
oder
weiß es nicht
es
genau.
Ist, aber oder wir haben zum Beispiel ja sozusagen eine künstliche Hand. Eine Hand gilt ja auch für etwas Aktives, das etwas macht. Und wer weiß, es gibt ja die schöne Theorie, dass Rios selbst auch ein Hologramm ist. Sozusagen die künstliche Hand, die alles leitet in diesem.
Aber er war ja auch auf FreeCloud unten.
Ja, und auf FreeCloud gab es ganz viele Holo-Emitter. Oder er hat dieselbe Technologie wie der Holodoc bekommen mit dem mobilen Holo-Emitter. Das ist ja schon in Voyager also, möglich gewesen.
Also auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also die ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Und die, ob das noch eine Rolle spielt, werden wir ja dann jetzt noch sehen. Und was übrigens auch eine Rolle spielt, wobei das so ein bisschen schon in Easter Egg-Territorium geht, ist das Unendlichkeitssymbol, also die Kette, die wir ja sehen bei Soji und Dash, diese zwei Ringe ineinander, die bilden ja im Grunde so eine Acht, so eine liegende, was ja das Unendlichkeitssymbol auch sein könnte. Und diese in sich verschobenen Ringe, die wir ja auch gleichsetzen können mit diesen zwei roten Monden von ihrem Heimatplaneten. Ja. Die tauchen auch immer wieder in Unterlagen auf, die Ruffy sich wohl auch anschaut. Und da ist die Frage, hat das vielleicht irgendwas mit ihren mit dem Wissen zu tun, das wir jetzt bisher noch nicht haben, wo sie ja geforscht hat in dieser Großverschwörung. Also vielleicht steckt da noch irgendwas mit drin.
Ich hoffe sowieso auf eine ordentliche Auflösung dieser ganzen Ruffys Verschwörungstheorien. Und,
ja, also das waren nochmal so ein paar Dinge, die ich anreißen wollte, die mir aufgefallen sind. Und wir können natürlich jetzt nicht drauf antworten, aber ich wollte sie zumindest mal erwähnt haben.
Wenn ihr da draußen Theorien habt, könnt ihr die uns natürlich auch gerne zukommen lassen. Entweder per E-Mail unter info@trackgasm.de. Oder ihr schreibt uns einfach auf Twitter @trackgasm. Wenn ihr mal dabei sein wollt als Gast, kein Problem, schreibt uns auch. Alles, was ihr braucht, ist ein Rechner, ein Headset und Studiolink.
Genau. Und ansonsten, wir senden ja auch nach Picard weiter, vielleicht nicht mehr wöchentlich, aber...
Ja, wenn halt dann wieder wöchentliches Star Trek kommt, sind wir dann auch wahrscheinlich wöchentlich wieder da. Ich sag nur Discovery oder Lower Decks.
Genau, die Short Tracks
werden wir Discovery und Lower Tracks kommen.
Denn die werden wir ja wahrscheinlich mal wieder nicht kriegen. Oder nur sehr spät kriegen. Oder.
Ach, die Short Tracks, ja.
Ja, vielleicht kommen sie dann mit Staffel 3 von Discovery, falls sich Netflix dann doch nochmal dazu erbarmt. Die ersten paar Euro oder Dollar dafür rüberzuwerfen. Ja.
Ja, und ich meine, es gibt ja auf jeden Fall noch Staffel 2 und 3 von PK, wenn auch natürlich nicht gleich im Anschluss. Also wir werden euch noch ein bisschen erhalten bleiben, so ist es nicht.
Ja, auf jeden Fall. Und wir reden ja auch sonst weiter über Star Trek und vielleicht auch noch über sonstige Sci-Fi. Falls uns irgendwann mal die Star Trek-Themen ausgehen sollten.
Ah, ja, hallo, 60 Jahre, genau, 60 Jahre Star Trek-Universum, das glaube ich nicht.
Ja, genau. Also wir werden wohl noch. Der Trackgasm muss ja nicht immer nur mit brandneuem Content zusammenhängen.
Genau. Aber ich glaube, für heute haben wir genug getrackgasmt. Wir haben jetzt schon wieder fast die 2-Stunden-Marke geknackt. Ich möchte mich bedanken zunächst bei dem Herrn der Umzugskartons, bei TJ.
Danke und bis zum nächsten bzw. übernächsten Mal.
Und dann danke nach Frankfurt zu Frau Dunder Klumpen.
Ja, sehr gerne und bis zum nächsten Mal.
Und danke nach Düsseldorf an unsere ganz persönliche Borg Queen. Danke, El.
Ja, sehr gern. Es war wie immer ein Fest.
Euch da draußen, danke fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin, ciao.